Apothekenphilosophen, der Talk. Von Ralf Friedrichs mit seinen Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen, bei den EM-Thekenphilosophen. Ja, die Europameisterschaft, die ist ja jetzt mittlerweile ganz, ganz, ganz nah. Und wir kommen auch so langsam auf die Zielgerade, was die Sonderserie angeht, die Europameisterschaft. Nachdem Thomas Wagner ausgestiegen ist, weil er einfach keine Zeit hatte, haben wir nicht nur einen Ersatz gefunden, sondern einen herausragenden Experten im Bereich der Europameisterschaft, vor allem die jüngeren Europameisterschaften, weil er ist ein bisschen jünger als der Thomas und damit auch als meine Wenigkeit. Julian Witzel von Focus Online, herzlich willkommen bei uns.
Hallo Ralf.
Ja, du bist wieder da und du darfst heute über die EM 2008 mit mir reden. Damit fangen wir an. Ja, ich freue mich auch riesig drauf. Die Leute haben sich damals auch riesig drauf gefreut. Weißt du warum? Das Sommermärchen lag ja gerade hinter uns. Eigentlich war alles positiv, oder? Wie ist deine Erinnerung an diese EM?
Ja, auf jeden Fall. Also klar, das Sommermärchen 2006 hat natürlich Hoffnung auf mehr gemacht, nachdem wir ja eigentlich die tristen EMs, die wir auch besprochen hatten, hinter uns hatten, samt Glücks-Vize-Weltmeisterschaft, muss man ja sagen, das so als Sandwich dazwischen, hatte man ja jetzt die Hoffnung, dass jetzt auch spielerisch wieder bergauf geht und dass sich da wirklich ein Team formt, was auch wirklich wieder ernsthaft um den Titel mitspielen kann und nicht nur sich durch Glück irgendwie durchwurstelt, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
Es gab neue Namen, die ja schon 2004 und 2006 dabei waren, die aber so langsam aber sicher in eine etwas reifere Phase kamen. Podolski, natürlich Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm sowieso, der war ja, ist glaube ich erwachsen auf die Welt gekommen. Also das, also vielleicht nicht groß, aber erwachsen. Ne? Also viel größer ist er ja nicht geworden, aber das nur am Rande. Wir wollen ja natürlich auch über Dinge reden, die am Rande waren. Und da fällt mir als erstes ein, ich habe dieses Lied in meinem Kopf. Das hat viel damit zu tun, dass ich ein großer Dart-Fan bin und Michael van Gerwen immer sehe. Und dieses Lied von Seven Nation Army.
Ich will es nicht anschauen.
Jeder hat es im Kopf. Ja. Jeder hat es im Kopf, glaube ich. Ne? Dieses Jetzt mache ich es halt. Das war auf jeden Fall so ein Ding, was mich durch diese Europameisterschaft begleitet hat. Und das habe ich seitdem irgendwie, ist das eigentlich immer im Kopf, wenn es um diese Europameisterschaft geht.
Ja, aber ich habe auch so einzelne Bilder einfach im Kopf, wenn es um die EM geht. Also gut, da gehen wir im Einzelnen noch drauf ein, will ich jetzt da nicht
ja, sag ruhig mal,
zu sehr spoilern, aber so ein bisschen Yogi hinter Gittern, rauchend, kann man ja so ein bisschen sagen. Ne?
Ja, der rauchende Yogi, ja.
An einem Punkt Ballack-Gewaltschuss, Bildausfall, Bellareti, also so kommt schon vieles hoch, ne?
Das ist einiges, aber fast Cordoba wieder. Also wir werden uns jetzt rantasten. Wir haben auch noch Tricks und Flix, die Maskottchen besprechen, die original aussahen wie Fix und Foxy. Also das war auch so eine Sache. Also es gab eine Menge zu erzählen rund um diese Europameisterschaft, übrigens in Österreich und der Schweiz, das wollen wir nicht vergessen. Es gab doch diese Präsentation auf der Zugspitze.
Stimmt.
Also auch da gab, also es doch, kommt doch eine Menge wieder, wenn wir darüber reden.
War schon toll.
Ja,
also gefühlte Heim-EM, kann man ja fast schon wieder sagen.
Mehr oder weniger. Ne? Wobei natürlich Österreich und Deutschland auch eine sehr spezielle Freundschaft ist, gerade im Fußball. Lass uns über die Gruppe B reden. Das war nämlich die deutsche Gruppe mit Kroatien, mit Polen und natürlich den Österreichern, die richtig heiß waren auf das Spiel gegen die Deutschen und natürlich heiß auf ihre EM. Aber wir hatten ja erst das erste Spiel gegen die Polen. Da stand natürlich ein Spieler, eigentlich zwei, besonders im Vordergrund, Lukas Podolski und Miroslav Klose.
Ja, und dann war es ja so, wie es halt irgendwie wieder nur im Fußball vorkommen kann, ne? Eben jener Podolski doppelt trifft und so den Sieg eintütet.
Und dabei nicht jubelt.
Genau. Oder da habe ich es auch so zum ersten Mal. Aber ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal war, aber irgendwann wurde es ja so ein bisschen inflationär, dass Leute bei Ex-Vereinen nicht jubeln. Aber ich glaube, ihm konnte man das ja schon abnehmen, weil in Polen geboren ist natürlich eine ganz besondere Beziehung zu dem Land. Also er fühlt sich auch selber auch als Pole und deswegen
spielt er jetzt auch da.
Also hat es auch nie verheimlicht oder gesagt. Also der stand ja auch immer dazu. Deswegen war es ja schon unfassbar speziell.
Ja.
Und leicht taktisch angehaucht, muss ich auch sagen, das war ja so das erste Mal, dass er mehr über den Flügel kam. Ne?
Stimmt, ja, genau.
Muss man auch sagen.
Ja, und es war aber damals sehr erfolgreich, muss man sagen. Also er hat in diesem ersten Spiel schon zwei Tore gemacht, später noch eins. Also er ist ja sogar an der Torschützenliste am Ende Zweiter geworden, das kann man ja schon vorwegnehmen.
Ja.
Also nicht alleine, aber immerhin, also 3 Tore bei einer Europameisterschaft ist nicht verkehrt. War vielleicht so in der Nationalmannschaft so die Phase so zwischen 2006 und 2010 war wohl seine beste. Ne?
Also und auch irgendwie immer die Phase, er kam immer sehr gut ins Turnier rein.
Ja, ja.
Das ging nachher immer so vom Gefühl her, ging so ein bisschen bergab bei jedem einzelnen Turnier. Schon auch 2006, ne, startete er auch, Gruppenphase zumindest an ein Tor gemacht, dann noch der Doppelpack Schweden und dann nicht mehr getroffen, da war es ja ähnlich. Ja, aber
lass uns
zurück
weiter
zum Spiel.
Genau, also das Spiel selber, denke ich, es war eine gute Leistung, muss man sagen. Eine gute Leistung des deutschen Teams, jetzt keine Wunderleistung, aber
souverän.
Die Polen, ich habe mal so ein paar Namen mir nochmal rausgesucht, den Torwart, der sagt mir noch was, Artur Borutz, dann natürlich Lukas Piszczek wurde eingewechselt, Zurawski, der Kapitän, Czinovec, den kennen wir auch noch, Ebi Smolarek. Also da sind schon ein paar bekannte Namen dabei und auch der Trainer war sehr bekannt.
Ne? Leo Beenhakker.
Ja, genau, der Holländer, der seinerzeit dann halt dann für die Kollegen da unterwegs war, für die Polen.
Auch ein ziemlicher Wandervogel.
Ja, das war wirklich so, wie viele Holländer. Ne?
Ja.
Das ist ja so, Guus Hiddink ist ja auch einer, der so fast jede Nationalmannschaft schon mal hatte. Ne? Er hatte sie alle.
Die sind ungern in der Heimat.
Ja, ist halt aber auch sehr gefragt.
Ja.
So kann man es auch sagen. Das ist einfach diese
Es ist halt die holländische Spielkunst
genau.
Und auch die spezielle Art, wie sie ankommen. Diese Lockerheit vielleicht auch. Ne?
Absolut. Und diese Lockerheit, ich glaube, vielleicht auch ein bisschen zu locker, waren die deutsche Mannschaft dann wohl auch im zweiten Spiel. Es ging dann gegen die Kroaten und die Kroaten sind immer gefährlich, das weiß man. Dennoch war man natürlich Favorit, aber es ging in die Buchs.
Tja, auch wieder so Mythos, zweites Gruppenspiel.
Haben wir oft.
Ne?
Ja.
Haben wir also oft. Dieser gute Turnierstart und dann wird es ein bisschen wackelig. Doppelpack, Srinna Olic, beide auch bekannt, ne? Srinna auch absolute kroatische Legende.
Ja.
Ich weiß nicht, der hatte an die 130 Länderspiele, meine ich. Also sehr. Und Olic natürlich in der Bundesliga, kennt ihn jeder.
Natürlich.
Hat die auch lange geprägt. Ne? Und genau, wie du eben schon sagtest, Podolski traf dann noch zum Anschluss, aber es hat halt nicht gereicht. Und dann war dementsprechend Druck auf dem Kessel. Ne?
Da war Druck auf dem Kessel, weil dann folgt ja das Spiel gegen Österreich. Und um Gottes Willen, das durfte es natürlich nicht verlieren. Gerade nach den, wir haben es eben angesprochen, diese zwei Katastrophen-Europameisterschaften, die man zuvor gespielt hatte. Dann dieses Sommermärchen.
Mit dem Aufwind eigentlich.
Genau,
ne?
Und dann wieder in der Vorrunde ausscheiden. Da war richtig Druck auf dem Kessel. Aber nochmal zurück zum Kroatien-Spiel. Was ich auch interessant fand, einer, der heute quasi in Vergessenheit geraten ist, wenn er nicht ab und zu mal in einem der Formate von RTL Plus auftaucht, David Odonkor, ne, der damals auch noch nach dem Sommermärchen nochmal berufen wurde.
Stimmt.
Und in diesem Spiel auch nochmal eingewechselt wurde. Man erhoffte sich dann nochmal diesen gleichen, das Polen 2.0 in dem Kroatien-Spiel, aber ist verpufft. Da kam nichts mehr.
Also ich glaube,
danach war er auch eigentlich...
Irgendwo ist es ja auch ein Spieler, der von diesem einen goldenen Moment lebt.
Ja.
Ne? Und nach der WM wechselte er auch, glaube ich, nach Spanien. Das verpuffte er auch.
Ja, komplett.
Also, aber er hatte diesen einen Moment.
Ich wollte mal sagen, es gibt viele Spieler, die nie ein Länderspiel gespielt haben, die trotzdem herausragend waren. Er war sicher auch ein guter Spieler in seiner besten Zeit, in seiner besten Phase, aber das hat halt einfach nicht gereicht.
Auf Nein.
Dauer, ne? Das ist einfach nur schnell sein. Also Linden Meiner jetzt beim 1. FC Köln, um den zu nennen, ist auch ein sehr schneller Spieler, aber spielt meines Erachtens auch zu Recht nicht in der Nationalmannschaft. Aber
warte mal ab.
Aber ist auch noch eine Sache. Ja, danke. Das werde ich bemerken. Das ist ja jetzt auch aufgezeichnet. Also falls
ich mache einen Hot Take, wie das heutzutage heißt.
Also wenn Linden meiner Nationalspieler werden sollte, dann spielt er aber nicht mal beim 1. FC Köln. Das ist immer
Ach so, cool. Ich dachte, du wolltest schon eine Wette eingehen.
Nein.
Okay, nee.
Aber weißt du, was noch passiert ist in dem Spiel? Schweini ist vom Platz geflogen. Hatte ich völlig vergessen. Muss ich ehrlich sagen, hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass der gegen die Kroaten vom Platz geflogen ist.
Es war noch die Zeit von seinen wilden Frisuren, glaube ich auch.
Oder? Ja, 2008 war das ja logisch. Da hatte er diesen etwas silbrig blondierte
Haar. Irokesisch auch, oder?
Ja, so ein bisschen so ein
Igel?
Wie nennt man das? Ich weiß es nicht. Bin ich so fit in solchen Sachen. Egal, er war auf jeden Fall sehr auffällig frisiert und heute hat er das Haar naturgrau, aber damals war das ja so ein bisschen silbrig, ne? So würde ich das eher sagen.
auch so generell finde ich die Phase noch von ihm, wo er, wo man gemerkt hat, talentierter Spieler auf jeden Fall, aber trotzdem auch irgendwie, wo ich den Eindruck hatte, er hatte selber noch nicht so seinen Platz im Team auch gefunden.
Ja, ja. Also der junge Schweinsteiger, ich wollte nochmal drauf hinaus.
Ach so, Entschuldigung.
Da gibt es immer noch eine schöne Story. Ist ja die schönste Schweinsteiger-Story ist für mich die aus der Dusche, ne, wo seine Cousine
war
dabei
war.
Was
nicht sogar der Whirlpool?
Ja, oder Whirlpool, genau. Ne? Also auf jeden Fall, das war die Cousine. Naja, okay. Aber darauf gehen wir jetzt nicht weiter ein. Aber er ist, wie gesagt, in dem Spiel durch einen Revanche-Foul in der 92. Minute vom Platz geflogen. Gut, ist so. Aber wenn ich mir jetzt auch nochmal die Namen der Kroaten durchlese, da kennst du jeden. Ne? Also ja. Der Torwart Pletikosa, Čoluka, der später auch bei Bayer Leverkusen gespielt hat, Robert Kovac, Josip Simunic, Daniel Prancic, Dario Sirna, du hast ihn eben erwähnt, Luka Modric spielt heute noch, Niko Kovac kennen wir alle, Ivan Rakitic, Niko Kranča, Ivica Olic, Mladen Petric und der Cheftrainer Vaslaven Bilic. Also,
das muss ich mal reinziehen, Luka Modric.
Ja.
Der hat damals schon gespielt.
Ja, ja.
Ist ja nochmal, jetzt wird er bei der Euro auch wieder der führende Kopf von denen sein. Und da habe ich jetzt auch eine Statistik gelesen, die fand ich auch sehr interessant. Seitdem er dabei ist, haben die Kroaten kein einziges K.O.-Spiel verloren. Wow. Nach 90 Minuten.
Okay.
Auch keins gewonnen.
Okay.
Die gingen immer unentschieden aus. Dann entweder Verlängerung, gewonnen, verloren oder Elfmeterschießen, aber nach 90 Minuten verlieren die mit dem auf dem Platz kein Spiel.
Oh, ja, da muss der mindestens noch 10 Jahre weitermachen.
Ja, und auch wenn du gegen sowas wie Kovac und Simunic damals ran musst, ich glaube, das tut danach weh.
Das soll dann wehtun, denke ich mal. Aber okay, es war auf jeden Fall eine starke Mannschaft, ohne Zweifel. Und Druck auf dem Kessel, wir hatten es schon gesagt. Und Österreich hatte große Probleme. Die spielten ganz gefällig, waren aber völlig harmlos im Sturm. Die haben in der ganzen, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, in ihrer ganzen EM nur dieses eine Tor geschossen. Ein Elfmeter gegen die Polen, glaube ich. Ivica Vastic hat ihn, glaube ich, reingemacht.
So ein Routinier, ne?
Ja, ja, genau. Ja. Später eingewechselt, dann so praktisch in der 93. Minute 1-1 gemacht. Und dadurch die Österreicher überhaupt noch im Spiel gehalten. Und dadurch hatten sie noch Chancen im letzten Spiel gegen die deutsche Mannschaft, die aber auch gewinnen musste und auf die anderen Spiele schauen musste, falls sie nicht gewinnen. Also es war wirklich eine Menge Druck auf dem Kessel. Und dementsprechend ist es ja auch ein bisschen eskaliert. Ne? Ich meine, es hat ja dann diesen Krach zwischen Hickersberger und Jogi Löw an der Seitenrand gegeben, weswegen der Jogi daher zum Raucher hinter Glas wurde. Ne?
Ja, genau. Also, ja klar, das wäre ein absoluter Schmach gewesen, wenn das nochmal passiert wäre, wenn die Deutschen ausgeschieden wären. Und man muss ja, kann man ja gleich, im Blick auf die Mannschaft, man muss auch sagen, du musst die Österreicher, auch wenn es ein Heimturnier ist, musst du definitiv schlagen.
Ja, natürlich.
Also
die damaligen Österreicher.
Die damaligen.
Heute wird es schwerer. Also die heutigen Österreicher sind deutlich stärker. Aber damals war es halt keine überragende Mannschaft, obwohl ich nicht, da sieht man ja auch bekannte Namen wie Christian Fuchs, Martin Harnik. Also,
Ivan Schitz auch aus Mainzer Zeiten, ne?
Ja, Pogatetz.
Klar, also natürlich.
Aber jetzt keine Blinden, aber nicht das Format von heute. Und wir haben eben schon diesen Riesenkracher von Michael Ballack erwähnt. Also ich bin jetzt nicht der allergrößte Freund von Michael Ballack gewesen, aber ich habe schon Respekt, was der in manchen Situationen geleistet hat. Und dieses Tor war unfassbar wichtig. Ja. Und wie er den mit 121 km/h da reingebämst hat, also mein lieber Mann. Also
ja, man muss halt auch sagen, der,
toller Moment.
Der nimmt halt auch immer die Verantwortung.
Ja.
Ne? Also da kann man sagen, was man will, der hat sich nie geduckt, der hat sich das Ding genommen und wenn du so drauf trittst und das Ding reinschleuderst, dann hast du auch die Überzeugung, das zu machen.
Ja, ja.
Das ist ja kein, natürlich trifft er den nicht immer so, aber das war ein Schuss der Überzeugung, ein Tor der Überzeugung, dass du unbedingt diesen Sieg willst.
Es war auf jeden Fall ein ganz entscheidendes Tor, denn es blieb nachher bei diesem 1-0. Aber natürlich gibt es noch eine Szene, die auch in die Geschichte eingegangen ist von diesem Spiel. Da merkt man mal, was dieser...
Oh
was,
ja.
Ein gewisser Mario Gomez.
Ja.
Du weißt, was ich meine?
Ja.
Was hat er gemacht? Dann lasse ich dich mal ran.
Ich glaube, er hat aus einem unmöglichen Winkel den Ball noch übers Tor gehievt.
So war es. Also er stand einen Meter vor der Torlinie. Das war der unmögliche Winkel. Ironie. Er stand einen Meter vor der Torlinie, ne? Und hat es wirklich geschafft, ihn dann noch komplett...
Er hat auch so einen ganz komischen Drall.
10 Meter, ne? Über die Latte zu hauen. Ne? Also ich meine, wir alle haben schon mal, glaube ich, beim Fußballspielen die größten Deppendinger gemacht. Aber es ist halt doof, wenn das dann halt auf so einer Bühne passiert. Ne?
So, ja, das war halt auch so ein bisschen die Zeit, wo man noch gemerkt hat, er fremdelt noch sehr in der Nationalmannschaft.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Kam ja auch immer wieder Kritik von außen.
Ja, wir kommen ja noch zu 2012.
Ne? Genau.
Da gab es ja einen Mehmet Scholl. Ne?
Aber da sollte sich das ja eigentlich relativieren. Dann
ja,
eigentlich,
ja.
Ne?
Aber, ja, eigentlich ja.
Aber damals war es schon so, dass man gemerkt hat, der fremdelt auch mit dem System. Ich glaube, da haben sie oft mit zwei Spitzen gespielt, Gomez, Klose.
Ja, ja.
Es hat bei ihm einfach nicht so funktioniert da. Ne? Und gut, das ist ein Ding... In einem von, ich würde nicht mal sagen 100, sondern 1000 Fällen macht er den nicht rein.
Ja, ne? Das war einfach ein bisschen Pech dabei.
Aber es wäre sogar das 1-0 gewesen.
Naja, es wäre schon wichtig gewesen. Aber gut, es ist ja am Ende gut ausgegangen. Man stelle sich vor, es wäre nicht gut ausgegangen. Also die Szene, die wäre noch mehr in die Geschichte eingegangen.
Ja.
So ist sie ja quasi für die meisten in Vergessenheit geraten. Aber ich glaube, wenn wir jetzt wieder darüber erzählen, sagen sich manche auch, jetzt an den Endgeräten, ja, stimmt. Da wird sich jeder daran erinnern, der es gesehen hat. Lass uns ein bisschen über die anderen Gruppen kurz wenigstens reden, weil ich merke, wir verquatschen uns schon wieder, weil die EM wieder so spannend ist, die ganze History. Die Gruppe A, das war Portugal, gewann die vor der Türkei, beide mit 6 Punkten. Tschechien und Gastgeber Schweiz waren mit 3 Punkten raus. Schade für die Schweizer. Die Türken haben wirklich beeindruckt, die haben da schon in der Vorrunde, das sollten sie ja später noch sozusagen weiter fortsetzen, die waren Comebacker, ne? Die kamen immer wieder, obwohl sie schon als tot galten. Ne? Das fiel da schon auf. Die Gruppe C, weil Gruppe B war ja unsere, die hatten wir schon in der Gruppe C, das galt als die Todesgruppe. Da hat Holland aber ganz klar das Ding dominiert vor relativ, nicht ganz so starken Italienern, die aber trotzdem weiterkamen. Die Rumänen blieben auf der Strecke und, große Überraschung, Frankreich. Mit nur einem Punkt.
Turnier 1 nach Zidane, ne?
Ja.
Riesiger Umbruch. Sollte ja noch andauern, 2010 gab es ja auch nochmal
schwere
Turbulenzen.
Ja, ja, ja.
Also man hat ja auch bei den Franzosen oft den Eindruck, oder längere Zeit den Eindruck, sehr viel Genialität, aber wenig Teamchemie. Ne?
Ja, ja, ja.
Und ja, also ich meine trotzdem, ein Punkt gegen Italien, Rumänien, Holland in der Konstellation, das ist ja schon erbärmlich.
Das ist ziemlich erbärmlich. Okay, sie waren dann auch raus, verdientermaßen. In der Gruppe D haben sich die Spanier dann relativ deutlich durchgesetzt mit 9 Punkten, also 3 Siegen. Vor den Russen mit 6, die Schweden blieben auf der Strecke und die Griechen, unsere Freunde, der Titelverteidiger.
Auch nochmal?
Ja, nochmal mit Otto.
Nochmal mit Otto, ne?
Aber die waren vorne viel zu harmlos, da hat überhaupt nichts gepasst, keinen einzigen Punkt geholt.
Diesmal auch nicht die Schotten dicht.
Ne? Nee, da hat nichts gepasst. Nein, nee, da war einfach schlicht und ergreifend Ende und sie mussten dann auch verdientermaßen nach Hause fahren. Witzig war, dass David Villa so ein bisschen herauskam. Ne? So die Spanier tun sich ja immer schwer mit so echten Torjägern.
Ja, er war aber zumindest für eine gewisse Zeit wirklich mal ein richtiger Neuner.
Ja, gegen die Russen 3 Tore gemacht.
Ja. Also absolut. Und gegen die Russen muss man sagen, ich finde, die Russen haben damals eine ziemlich feine Klinge gespielt.
Ja.
Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, dass ich 2-3 Spiele von denen gesehen habe. Hm. Damals haben sie fast noch alle in Russland, meine ich sogar, gespielt. Die sind dann einige
Arshavin,
ja, Richtung London danach gegangen.
Mhm.
Sehr guten Ball haben sie da gespielt. Also ich habe zu meinen Lebzeiten eigentlich, glaube ich, nie bessere Russen gesehen.
Sie waren auf jeden Fall damals, glaube ich, in einer deutlich besseren Situation, als sie das heute sind.
Ja.
Das würde ich schon sagen. Dann lass uns aber über das Viertelfinale gegen die Portugiesen reden. Deutschland spielt halt dieses Viertelfinale und Hansi Flick, damals noch, wie soll ich sagen, eine kleine Überraschung nicht, weil man wusste ja, der ist der Co-Trainer.
Aber hat schon mal geprobt.
Ne, aber da hat er schon im Prinzip schon mal für später geprobt, weil eben, Jogi, du hast es erwähnt, der war ja immer mal zu sehen, deswegen nochmal die Erklärung vielleicht dafür. Er war immer mal auf der Tribüne hinter Glas, glaube ich, zu sehen, weil er gesperrt war. War durfte er ja nicht auf den Rasen.
Gab eine Art Yogi-Cam. Ne?
Genau, ne? Ja. Die Yogi-Cam zeigte dann, und dann was Unerhörtes, er raucht.
Schwiegermutters Liebling raucht, ja.
Ja. Später hat er ja noch ganz andere Dinge gemacht, aber da reden wir heute im Detail nicht drüber. Ne? Auf jeden Fall, er hatte eine gute Vertretung, das klappte ganz gut. Die Deutschen haben gegen die Portugiesen wirklich ein Top-Spiel gemacht, muss man sagen.
Wie so oft?
Ja, ne? Portugiesen liegen uns ein.
Zweites Gruppenspiel, Portugal als Gegner, sind alles so Sachen, die wiederkommen.
Und Schweini. Ne?
Und Schweini, stimmt.
Ja, 2-6 hat er eben.
2-6, Spielplatz 3.
Genau.
Mit Wahnsinnstoren. Ne? Und da jetzt auch wieder in Kombination mit Podolski, der wirklich die Rolle da auch stark angenommen hat über den Flügel. Ja. Bei dem Turnier hat das einfach super geklappt. Klose auch getroffen diesmal, der bei EMs nicht so treffsicher war wie bei WMs. Ne?
Ja, ja,
muss man sagen, da fiel er schon so ein bisschen ab, aber da hat es geklappt. Später auch nochmal. Aber
ja.
Und dann kam aber dann doch nochmal ein bisschen Spannung auf, weil der, das ist ja so ein bisschen der ewige Nuno Gomes.
Ja,
kann man wieder. Ja schon sagen. Ne?
Ja, ja.
2000, so die große Entdeckung des Turniers mit damals, ne, als ganz junger Hüpfer. Und da nicht mehr ganz so jung, aber trotzdem noch mit dabei, hat den Anschluss erzielt. Und dann war es, glaube ich, schon wieder der Ballack. Ne?
Dann war es wieder Ballack, genau. Und zwar mit einem sehr umstrittenen Tor. Weil er hat ja so ein bisschen seinen Gegenspieler so vorne weggedrückt. Ne?
Und, also in Zeiten des Videobeweises wäre es vielleicht eng geworden.
Ja, also,
ne?
Also heute würde das Tor den Videobeweis nicht überleben.
Nee.
Also kann ich mir nicht vorstellen. Also dass das damals überhaupt gegeben worden ist. Aber gut, wir haben uns nicht beklagt. Du kriegst ja immer wieder, es ist ne, über die Jahre.
Ist ein Geben und Nehmen.
Ja, wirst du mal also, beschissen auf gut Deutsch gesagt, dann wieder hast du Glück. Ne? Also in dem Fall war es einfach ein bisschen Glück. Wobei ich die These aufstelle, ich glaube, die hätten auch ohne dieses Tor noch gewonnen. Auch wenn nachher noch ein Anschlusstreffer fiel.
Waren aber, schon über die ganze Zeit die bessere Mannschaft.
Ja, ja, also sie waren einfach besser an dem Tag und haben auch verdient gewonnen und sind dann verdient auch eine Runde weiter. Ne? Damals, wie gesagt, schon im Halbfinale.
Postiga hat nochmal den Anschluss gemacht.
Genau,
ne?
Alter Postiga hat nochmal das 3-2 gemacht, aber kurz vor Schluss. Da wurde er nochmal hektisch.
Ja, ja, wie das so ist.
Ne? Aber ist ja nochmal
lange Hafer, lange Bälle.
Ja. Und es gibt so eine Sache, die ich mir auch notiert habe, dass ein gewisser Cristiano Ronaldo an dem Tag an Arne Friedrich verzweifelt ist. Ne? Also der hatte keinen Schnitt gegen den gesehen.
Muss man auch sagen, absoluter Turnierspieler. Ne?
Ja, doch.
Also wenn man sieht,
2010 auch.
Ne? 2010 herausragend, kann mich auch noch an den Auftritt gegen Argentinien erinnern, generell. Also absolut verlässlich.
Ja. Ne?
Also genau solche Spieler brauchst du, um erfolgreich zu sein.
Aber mal auf die anderen Viertelfinals gehen.
Ja.
Da gab es ein fürchterliches, ein grausames Spiel zwischen Kroatien und der Türkei. Da stand bis zur 119. Minute, glaube ich, 0-0. Da hättest du eigentlich also allein schon aus Gnade abpfeifen müssen. Ich weiß noch, es gibt eigentlich ein Spiel, was man vergisst. Aber das war so schlecht, dass du es dann doch nicht vergessen
weil
konntest.
Weil ich zu sehr darüber aufgeregt
ja, hast. Ja, weil ne? ich dann auch da gesessen habe, bitte, tut mir einen Gefallen. Mach direkt Elfmeterschießen. Ne? So, und dann fällt dann in der 119. Minute doch noch das 1-0 für die Kroaten.
Ja.
Und ich glaube, Klasnic hat es gemacht.
Ivan Klasnic.
Genau, ja. Der damals ja auch schon seine Nierentransplantation hatte, glaube ich. Ne? Und auch bei den Treffern, glaube ich, auch sehr emotional wurde.
Ja,
also das waren, und da hatte ich alle gedacht, das Ding ist jetzt gelaufen.
Aber du hast ja schon angesprochen,
die Comeback-Türken.
Comeback-Türken, Chemischen-Türk.
Genau.
Auch nicht richtig ausgesprochen, aber
der hat es noch gemacht in der 121. oder so.
Ja,
oder?
Wahnsinn.
Also, da gab es doch noch Elfmeterschießen.
Und dann kamen sie weiter.
Ja, also das Spiel hätten sie eigentlich nur 2 Minuten spielen brauchen und direkt ins Elfmeterschießen gehen müssen. Ne? Aber gut, wir wissen, wie der Fußball ist. Am Ende die Türken dann eine Runde weiter und der Gegner der Deutschen.
Stimmt, ja.
Ja da.
Und dann wusste man natürlich auch wieder Dampf auf dem Kessel hoch 1000, ne?
Ja, ja, natürlich. Da reden wir gleich drüber. Ja. Wir tasten uns noch weiter ran, weil wir wollen ja auch nochmal auf die Niederlande schauen. Die scheitert nämlich genau an deinen Russen.
Ja, siehst du, meine Russen von damals.
Ja, ja.
Von damals,
also,
ne?
Von damals.
Ja, also
das
die haben wild aufgespielt. Ich glaube, das habe ich auch noch sehr gut in Erinnerung, weil die für mich einfach spielerisch so begnadet waren.
Ja, aber die Holländer waren trotzdem Favorit, weil sie sogar noch ein bisschen, also noch ein bisschen überzeugender gespielt haben.
Wie immer halt.
Ja, oft.
Ne?
Und dann aber, wenn es hart auf hart kommt, mit ihnen zu rechnen.
Muss ja auch überlegen, was da für Leute wieder mitgespielt haben. Van Nistelrooy, Snyder. Das ist pure Weltklasse, ne? Aber sie kriegen es dann oft nicht in dem Maße hin, dass sie es komplett auf dem Platz abliefern können, ne?
Ja, sind also dafür, dass sie eine wirklich große Fußballnation sind, das sind sie, aber nur ein Titel ist eigentlich viel zu wenig, ne?
Ja.
Sie müssten viel mehr schon auf der Karte stehen haben, aber nun gut, ist so. Sie haben es dann in der Verlängerung verloren, die Torbinski und Arshavin haben dann die entscheidenden Tore in der Verlängerung geschossen, stand 1-1 nach 90 Minuten. Ja, und Spanien gegen Italien, das ging ins Elfmeterschießen. Das war auch ein Viertelfinale. Ja, und Fabregas schießt den entscheidenden Elfer. Es war ein sehr taktisch geprägtes Spiel, kein großes Spiel, wo du sagst,
so wie es oft die Italiener halt angehen, ne?
Naja, das ist nicht selten so.
Die Hoffnung auf den einen Nadelstich und danach. Aber da hast du schon gemerkt, trotzdem, dass die Spanier generell reifer sind und auch spielstärker.
Ja, ja. Na, und schon. Ich meine, sie waren ja auf einem guten Weg. Wir wissen ja auch, glaube ich, alle, wer am Ende Europameister geworden ist. Aber du hast natürlich dann auch schon gesehen, da entwickelt sich was.
Ja.
Also jetzt muss ich gerade überlegen, der Trainer war Luis Aragonés, ne?
Genau.
Ja, da war ja dann der Erste, der sozusagen...
Für das Erste...
Ja, mittlerweile verstorben, aber...
Der den Durchbruch dann wieder doch schafft, dass man sagte, die sind doch titelreif, ne?
Ja, weil das war ja auch so ein Ding. Die Spanier galten nämlich so ähnlich wie die Holländer, zwar als große Fußballnation, aber als nicht besonders durchschlagskräftig in Turnieren. Ne? Und das sollte sich ab 2008...
Und da hat man halt gemerkt, die Mannschaft, dass sie gerade erst eigentlich noch zusammenwächst und noch besser wird, ne?
Ja, ja, ja.
Also...
Ja, das war ja erst der Anfang. Also gut, wir wollen nicht vorgreifen. Wir wollen noch über das deutsche Halbfinale reden, Deutschland gegen die Türkei. Das war natürlich, Deutschland war Favorit, auf der anderen Seite aber wussten wir alle, wie gefährlich diese Türken waren. Und die gingen dann auch direkt nach 22 Minuten 1-0 in Führung. Hugo Aboral, den kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, kein etwas auffälliger Spieler, aber es hat gereicht, in den Deutschen einen reinzumachen und 1-0 in Führung zu gehen. Aber wir konnten relativ schnell ausgleichen.
Dann die alte Kombi, ne?
Ja.
Aus dem Viertelfinale. Da muss ich auch ein bisschen zurückrudern. Schweinsteiger hatte dann da in dem Turnier, ich meinte das mehr mit, hat seine Rolle nicht ganz gefunden, weil ich ihn im Zentrum dann doch stärker fand eigentlich.
Ja, ja.
Ab 2010. Aber Zusammenspiel Schweinsteiger-Podolski hat diesmal wieder geklappt. Wieder Vorlagengeber Poldi, ne?
Ja, ja, Poldi war ein
sehr, also muss man sagen, drei Tore, drei Vorlagen in dem Turnier, ne?
Das vergessen viele. Poldi hat wirklich viel, viel auch vorbereitet.
Ja.
Er hat dem Klose viel aufgelegt,
ja.
Er hat auch dem Schweini, auch anderen. Allerdings, klar, er hat selber auch immer davon profitiert, dass die haben schon ganz gut harmoniert da vorne. Ne? Also die ganze Jahre, wo er dann auch mit Klose und mit Schweini, mit... Also
auch Ösi, der dann noch kam.
Also ja, das genau, war alles die Zweier so diese... konnten auch gut. Also das hatte schon eine gewisse Zeit lang eine gewisse Klasse. Man geht ja heute manchmal so ein bisschen, ja, der Poldi, nee, also der hatte schon...
Nee, also es gab viele Momente und Turniere, wo man sagen muss, das war eine absolut tragende Stütze.
Ja.
Und es wird ja auch keiner verdenken oder bestreiten, dass er auch diesen Boom mit ausgelöst hat.
Definitiv, da gehört ja auch
also,
nach dem Sommermärchen, ne, war ja klar. Ne? Und 2004 war er ja schon ein Hoffnungsträger.
Ja.
Ne? So, und da hat es noch nicht gereicht. Aber gut, das Spiel selber gegen die Türken. In der 79. Minute hat Klose dann das 2-1 gemacht. Aber dann kam wieder dein Freund, du hast ihn eben schon genannt.
Şemi Şentürk.
Ja, wenn du den Namen so gut aussprechen kannst, dann
ja. Guck
noch mal in diese Kamera. Oder
Şemi Şentürk.
Ja, genau.
Einmal rausrufen.
Und natürlich auch für unsere Podcast-Hörer, ihr habt es alle gehört. Şemi Şentürk hat dann tatsächlich noch das 2-2 gemacht.
Das war ein ziemlich übler Lehmann-Patzer auch.
Ich glaube ja. Ja, jetzt wo du es sagst.
Kurzes Eck und Lahm hat auch gepennt.
Ja.
Ja, die Kombi kennen wir ja.
Genau. Kommen wir noch drauf zu sprechen.
Aber genau, ja. Genau.
Ja, aber dann wollen wir doch natürlich dann über den schönsten Moment reden, als Philipp Lahm dann noch tatsächlich in der 90. Nach einem Doppelpass das Spiel entschieden hat.
Hitzelsperger, kann er sein?
Ja, Hitzelsperger,
ne?
Genau. Der war derjenige, welcher.
Superpass.
Mit dem hat er das gemacht und das sah richtig gut aus, richtig schön. Und überhaupt so ein Tor, was einen ins Finale bringt in der 90. Minute, das ist natürlich richtig geil. Ne?
Ja, absolut. Also da muss man überlegen, er hat selten getroffen, aber,
aber wenn dann mal
zwei ganz besondere Treffer, merkst du, hast du direkt abgespult. Ne?
Ja, das andere, sage ich sofort, ist das Eröffnungsspiel
genau, Costa Rica.
Bei der WM. Ne?
Ja.
Genau, auch ein wichtiges und schönes Tor.
Ja.
Also, das war natürlich das erste Tor des Turniers, ist immer was Besonderes. Aber es gab noch was Besonderes, wo wir gerade dabei sind, medial sozusagen. Teile des Spiels konnten wir gar nicht sehen.
Stimmt, schwere Gewitter da, ne?
Aber richtig schwere.
Und auf einmal,
hörst
du nur noch Bella, Reti, aber sie ist nichts mehr vom Spiel, ne?
Ja, dann von Telefon aus, also wie in alten Zeiten, also wie früher
das noch. Das war mehr so 50er-Jahre-Flair.
Ja, also, ne? Das hat doch was, ne? So durch
auch so
die
leicht
Ohrmuschel, man hört.
Rein, ja, leicht rauschen, ne? Wie sie sehen sie nichts, aber sie hören mich. Ja.
Da hat er dann eine gewisse Zeit, ich weiß nicht mehr wie lang, also eine Viertelstunde oder vielleicht war es auch gar nicht so viel. Aber
gefühlt war es eine Ewigkeit.
Ja, gefühlt, ne, weil du willst ja was sehen, aber dann muss er natürlich irgendwann umsteigen auf Radioreporter.
Ja.
Und das hat er, glaube ich, noch ganz gut hinbekommen, ne, weil ich glaube, er ist nicht von Hause aus, weil viele sind ja auch von Hause aus Radioreporter
und kommen dann auf die andere. Aber ich glaube, es ist schon schwieriger,
wenn du
das musst, genau, als Fernsehkommentator muss das Spiel ja mehr mit analysieren und bewerten.
Ja, ja.
Als Radiokommentator muss es ja beschreiben. Ne?
Ich habe das mal so ein Schulprojekt mal probiert und habe dann festgestellt, wie schwierig das ist. Ne? So ist gar nicht so einfach, wie man denkt.
Ja, du musst dem Zuschauer vermitteln, wo ist überhaupt der Ball. Ja,
also man da kann man noch so viel meinen, Ahnung von Fußball zu haben. Aber
und deswegen, einfach, also ich finde auch, die Radiokonferenz ist immer attraktiv und wird immer attraktiv bleiben.
Absolut, also ich höre das immer noch gerne. Aber ehrlich gesagt nicht mehr oft. Aber wenn, dann finde ich es eigentlich immer, hat irgendwie was.
Ja.
Lass uns über das zweite Halbfinale reden, denn Deutschland war damit im Finale. Großer Jubel, klar, ne, nach dem Sommermärchen jetzt endlich geschafft, ins Finale zu kommen. Das zweite Halbfinale, da sollte natürlich dann der Gegner entschieden werden. Da waren die Spanier. Wen haben sie gespielt? Jetzt muss ich echt überlegen.
Gegen die Russen.
Gegen die Russen, Entschuldigung. Also manchmal hat man auch ein bisschen... Ne? Aber egal, sie haben das litt nämlich auch unter dem Gewitterregen. Die hatten am Tag später auch Gewitter. Ja. Und daher war auch das Spiel nicht so gut. Das Spiel war eher so ein bisschen auch wieder von der Taktik geprägt. Und
da muss ich auch sagen, ich war von den Russen schon ein bisschen enttäuscht.
Da haben sie nicht performt, wie man heute schön sagt.
Also die waren ja schon so Turnierüberraschungen und man hat gedacht, ja... Aber die Spanier haben die schon absolut abgekocht und das war dann auch am Ende eine ziemlich hohe Nummer, ne?
Ja, 3-0. Ne? Also in der zweiten Halbzeit wurde es dann deutlich, ne? Also Xavi, den anderen Kollegen Guizar und David Silva.
Ich glaube, Guizar war auch so eine Art Edeljoker in dem Turnier.
Ja, ja.
Ein Stürmer, ne? Ja.
David Silva auch ein guter Mann. Die haben das Spiel in der zweiten Halbzeit nach Hause gebracht. Muss man gar nicht so viel zu sagen, weil das irgendwo ein relativ klarer Sieg war, der eigentlich nie groß gefährdet war. Ja, und dann Finale. Ja. Und dann...
Erstes Turnier von Löw, direkt Finale, muss man auch mal sagen.
Ja, ja, das unter seiner Regie. Sechs war er zwar dabei, war aber Co-Trainer.
Ja.
Und das war dann das erste richtige Turnier. Und da natürlich ein großer Erfolg, klar. Aber wenn du natürlich im Finale stehst, dann wirst du es auch gewinnen. Aber ganz ehrlich, also die ersten 10 Minuten waren noch ganz gut.
Ne? Aber war auch vielleicht so ein bisschen mehr abtasten. Ne?
Ja, ja. Und dann haben
ich glaube, da gab es ein, zwei Fernschüsse noch von unserer deutscher Seite aus.
Ja.
Aber viele haben, glaube ich, auch danach geschrieben, es war das klarste 1-0 aller Zeiten.
Ja, das höchste
1-0. Das höchste, Entschuldigung, ja, genau. Ja, und so hat es sich auch angefühlt.
Ja,
ne?
Also ja, ich meine, im Nachhinein bist du froh, dass das hätte 4, 5, 6-0 ausgehen können. Also wir hatten kaum Torchancen und die waren halt richtig gut. Und da hast du einfach noch gemerkt, dass der nächste Schritt noch fehlte. Ne, dass da noch Luft nach oben war. Das sollte sich ja mit der Zeit steigern. Auch die deutsche Mannschaft hat ja einen ähnlichen Zyklus durchlaufen,
genau.
6, 8, 10, 12, wir werden ja auch
also noch einfach 12 so ein, sprechen. Also einfach so ein Reifeprozess,
ja,
ne?
Ja, ja, also weil seit 2006 so als Außenseiter, Gastgeber, ne, so aus den Niederungen wieder hervorgekommen, immerhin bis ins Halbfinale, 8 dann bis ins Finale, da aber deutlich deklassiert worden, wenn auch nicht vom Ergebnis, aber zumindest vom Spiel. 10 dann schon wieder mit einer jungen, erweiterten, hungrigen Truppe, ne, so noch besser gespielt, aber noch nicht durchschlagskräftig genug, ne, so 12 eigentlich Favorit, da reden wir ja noch drüber, ne? Und eigentlich hätten sie es damals gewinnen müssen, meiner Meinung nach, kommt gleich noch, und 14 dann der große Titel. Ne? Also du hast deine Mannschaft sich entwickeln sehen
in
den Jahren, ne? Und dann zum Glück auch mit einem schönen Abschluss. Ne?
Aber da war es jetzt nicht so schön.
Ne? Nee, da war nicht so schön und von daher gibt es eigentlich zu dem Spiel gar nicht so viel zu sagen. Ne?
Also es ist außer, dass es ein vermeidbarer Gegentreffer war, fand ich schon, ne?
Ja, darüber kann man natürlich, ja, Jens Lehmann, Philipp Lahm. Ne?
Das war so ein bisschen, nimm du ihn, ich hab ihn.
Ja,
ne?
Ja, ja, ja. Und Torres sagt danke.
Spritzt er irgendwie noch zwischen den beiden so durch, meine ich, und lupft ihn dann so leicht über einen schon liegenden Lehmann hinweg. Ne?
Ja, ja, ja. Ja, und dann war es entschieden, weil Deutschland hat ja noch nicht mal eine Torchance gehabt. Ich weiß gar nicht, was man sonst jetzt noch groß zu diesem Turnier noch sagen sollte.
Außer letztes Länderspiel dann auch von Jens Lehmann, meine ich. Ne?
Ja, richtig, genau. Ne? Ne, Jens Lehmann, der sich ja 6 gegen Oliver Kahn durchgesetzt hat und dann 2-8 dann, glaube ich, sein letztes Länderspiel gemacht hat.
Ja,
ja, er war ja auch schon im gewissen Alter.
Ja.
Aber wir sollten vielleicht dann doch nochmal auf die Spieler des Spiels schauen oder erstmal auf die Torschützenkönige. Das war nämlich nachher David Villa mit 4 Toren. Ja, und dann haben wir einen gemeinsamen zweiten Platz, immerhin den Boldi, ne? Also der ist mit dabei.
Schon eine Nummer. Also zumal dann halt nicht nominell als Stürmer eingesetzt, muss man ja sagen, ne?
Ja, ja.
Also mehr so offensives Mittelfeld.
Wen haben wir sonst noch? Du kannst auch mal...
Roman Pavlyuchenko.
Ja, ne? Dein Russe, ja.
Die Sturmkante, Hakan Yakin und dann der wichtigste Shemi Shentür.
Ja, ne? Den haben wir jetzt. Deswegen habe ich das hier jetzt überlassen. Damit der Name nochmal... erwähnt wird. Dann gibt es ein paar mit zwei Toren, Ballack, Klose, Schweinsteiger und ja, den Rest können wir uns aber jetzt eigentlich sparen. Schauen wir lieber mal auf das All-Star-Team, das aber kein Team ist, sondern praktisch ein Kader. Das hat sich übrigens später wieder geändert. Aber hier
also so hin und her geswitcht.
Naja, ne? Also es gibt aber, trotzdem lesen wir die Namen immer gerne mal vor, weil dann kann man auch das Turnier noch besser zuordnen. Im Tor Iker Casillas, Buffon, Gianluigi Buffon und Edwin van der Sar.
Boah.
Also klingt nicht schlecht, ne?
Also wenn du mir jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, nenn die 10 besten Torhüter aller Zeiten, dann wären die drei dabei.
Ja, sind zumindest.
Oder? Oder ne? Also ja. Schon.
Also sie gehören schon, was dieses Jahrtausend angeht. Auf jeden Fall dazu, wenn man es natürlich auch gesamt geht, dann auch eventuell, ja, kann man schon.
Van der Sar vielleicht, aber Buffon, Casillas schon, ja, aber...
Ja, dann liest du doch mal die Abwehr vor.
Ja, Carlos Marchena.
Okay.
Carles Puyol.
Ach, Puyol, ja.
Ne? Also der...
Gelockte...
Der hat uns ja dann 2010. Zwei Jahre später nochmal einen eingeschenkt per Kopf, ne?
Ja.
Philipp Lahm.
Hochverdient.
José Busingba.
Kenne ich auch noch, ja.
Pepe.
Der spielt ja
der,
immer noch.
Der spielt, dieses Turnier jetzt auch nochmal die Saison, dieses Jahr mit schlanken 41.
41, also mit wann wird man verrentet mittlerweile? 65, ne? Also hat er ja noch ein bisschen.
Pepe und damals schon. Juri Schirkow, auch ziemlich lange bei den Russen, ja, Außenverteidiger.
Den habe ich jetzt nicht vor Augen. Der Name sagt mir zwar was, aber ich habe ihn gar nicht vor Augen.
Auch eine sehr gute Freischusstechnik.
Okay, na gut, ich werde mir vielleicht irgendwann nochmal ansehen. Dann nehme ich jetzt mal das Mittelfeld, bevor du dann mit den Stürmern weitermachst. Da haben wir Marcos Senna von Spanien.
Ich glaube, eingebürgert. Kann das? Ich meine,
das war so.
Genau, ja.
Ja, ich habe ihn vor Augen. So ein bisschen Frisur wie unser neuer Trainer vom FC. Ne?
Also, ja, genau.
Sprich, keine Haare. Xavi natürlich, den darf man nicht vergessen. Cesc Fabregas, Andres Iniesta, also die spanische Fraktion, gleich vier Spanier. Michael Ballack, Lukas Podolski. Beide, also klar, Mittelfeld in dem Fall. Hamid Altintop, Konstantin Sojanov, Luka Modric, da schon dabei als
Wahnsinn.
Relativ junger Spieler, und Wesley Sneijder. Also wenn ich das so lese...
Ne, klingt schon gut, und dann auch ein Podolski da mittendrin.
Ja,
ne? Also muss man ja sagen.
Man muss, also ne, man kann es immer nur wiederholen, also das waren schon gute Spieler, und auch ein Lukas Podolski, der immer so ein bisschen abqualifiziert wird manchmal, hervorragend mit dabei. Ja, du die Stürmer.
Ja, das Duo Fernando Torres, David Villa, Andrea Schavin, eben auch schon mal drauf eingegangen. Ne? Danach ging es zu Arsenal und Roman Pavlyuchenko.
Das ist natürlich auch wieder riesige Namen, die kenne ich natürlich alle, logisch. Die Stürmer kennt jeder, ist immer so. Und ja, ich denke, hochverdient. Ja, bester Spieler war Xavi. Und damit war die Europameisterschaft 2008 beendet. Und damit sind wir auch jetzt damit durch.
Tolles Turnier.
Schlanke 37 Minuten gebraucht, wir wollten 15 nehmen.
Ja, wir steigern uns.
Ja, wir müssen wahrscheinlich jetzt ein kleines bisschen mehr Gas geben, ne, weil ansonsten die Folgen dürfen nicht zu lang werden.
Wir reden jetzt auf mal zwei.
Genau. Drehen wir mal auf 2012. Und 2012, Polen-Ukraine, das war damals der Gastgeber. Heute ja alles ein bisschen, naja, politisch umstritten, zumindest was die Ukraine angeht. Da ist ja richtig was los im negativen Sinne. Aber ja, wir wollen natürlich heute über den Sport reden, deswegen lassen wir das weg. Deutschland war in einer Gruppe B mit Portugal, Niederlande und Dänemark. Also schon wieder eine relativ starke Gruppe von den Namen her.
Absolut.
Ja, es ging dann auch eigentlich ganz gut los gegen die Portugiesen. Mal wieder.
Oh, das war ein... Ja, wie immer ging es gut los gegen die Portugiesen. Ich kann mich daran erinnern, dass es ein wunderbarer Kopfballtreffer war, meine ich, von Mario Gomez.
Mario Gomez macht da das 1:0.
Hat da so ein bisschen dann in dem Turnier das aufgeholt, was er vielleicht 2:8 hat liegen lassen, ne? Kann man so sagen?
Kann man so sagen, ja. Er hat ja dann auch gegen die Holländer nachher getroffen, aber nochmal zu dem Spiel zurück. Ich meine, das war das Spiel, wo Mehmet Scholl hinterher diesen Spruch gebracht hat, ne? Mit dem...
Der legt sich wund, wie wenig er sich bewegt, so
in dem Sinne. Ich hatte schon Sorge, dass er sich wund legt.
Ja.
Ne, so in dieser Form hat er sich geäußert, und das hat natürlich Wellen geschlagen seinerzeit. Ne? Also das, ich fand es auch nicht fair. Also das so zu bringen, war mir too much. Also Mehmet Scholl immer für einen guten Spruch zu haben, aber das war ein bisschen zu
ja, da hat er es übertrieben.
Ja, ne? Ja, zumal also, Gomez, du hast es eben gesagt, unser wichtigster Spieler wurde.
Absolut. Ne? Also und auch in der Bombenform reißt er auch an. Also, aber er war halt nie so geliebt von den Deutschen hatte ich auch immer den Eindruck, wie so, Miro Nationale, weil man da so auch schon langsam in den Übergangsjahren war. Klose wurde älter, war zwar noch dabei, ne? Aber du weißt ja, was ich meine.
Ja.
Also ja, wie gesagt, der Fremdel-Prozess, der hielt eigentlich irgendwie immer stetig an, auch wenn er dann mal geliefert hat. Ne?
Ja, aber er hat dann auch gegen die Holländer geliefert. Ja. Hat dann auch wieder zweimal getroffen gleich.
Und da auch mit so einer richtig schönen Drehung.
Ja, gleich, ne? Das war richtig gut.
Also den Ball nimmt er da, also das hat man auch immer unterschätzt, dass der technisch auch was drauf hatte, ne?
Also der hat schon eine gewisse, kann man ruhig sagen, Weltklasse gehabt.
Allein die Quote.
Ja.
Also der hat auch in der Champions League deutlich häufiger getroffen als in Klose, muss man zum Beispiel im direkten Vergleich mal sehen.
Ja.
Aber ja nie so das Standing.
Allerdings muss man aber auch sagen, ohne jetzt, sage ich mal, den deutschen Sieg gegen die Holländer abwerten zu wollen, die Holländer waren nicht gut in dem Turnier. Die waren fast nicht wiederzuerkennen. Ich glaube, sind am Ende auch Letzter in der Gruppe geworden, so genau weiß ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall sind sie rausgeflogen. Und das war keine besonders gute Performance von den Holländern.
Und auch mal Gruppenspiel 2 gewonnen, ne? Das nährte dann vielleicht auch mal die Hoffnung, wirklich Turnierfavorit, wie du ja schon sagtest.
Ja.
Nach 2:10 auch sehr überzeugend und herausragend gespielt, auch wieder Halbfinale gewesen.
Was aber gut war, man konnte auch mal relativ entspannt ins dritte Spiel gehen, weil wir hatten ja die Europameisterschaften vorher immer das letzte Spiel als Entscheidung, zweimal schief gegangen, einmal gut gegangen gegen die Österreicher, haben wir ja eben drüber gesprochen. Ja, und da war es ein ganz umkämpftes Spiel gegen die Dänen.
Da hat auch so ein bisschen eine B11 gespielt.
Ja, ne? Stimmt. Ja.
Also
entscheidend ist auch dann, du hörst so einen Namen, Lars Bender hat am Ende das Tor gemacht. Und jetzt komme ich hier, darum steht auch das Tippkick-Männchen hier. Ich finde, das Tippkick-Männchen sieht immer aus, in dem Fall mit schwarzen Haaren, wie Lars Bender, oder? eine gewisse Ähnlichkeit ist doch nicht abzustreiten.
Ja, dann sieht aber auch aus wie Sven Bender, oder?
Ja, genau. Also, ihr könnt doch sagen, wie Lars und Sven Bender. Ne? Also, die Tippkick-Männchen sind ja alle auch gleich aus, sind alles Benders. Aber Lars Bender hat da das Tor gemacht, das 2:1, den Siegtreffer gegen die Dänen. Ja, und das ist natürlich schön, wenn du mal mit 3 Siegen durchstartest. Das haben wir nicht oft gehabt in den Jahren davor. Also das.
Da muss ich aber jetzt nochmal, Podolski hat das erste gemacht?
Ist eine gute Frage. Aktuell habe ich es hier nicht drin stehen. Ich habe es in der Vorbereitung vergessen. Sorry.
Ja, ich weiß nicht, aber ich meine ja. Aber
wir werden das noch klären, aber müssen es dann irgendwann nachreichen. Ich kann es dir aktuell leider auch nicht sagen. Ja, dann schauen wir doch mal auf die Gruppe A. Deutschland war auf jeden Fall weiter, das wollte ich damit sagen. In der Gruppe A, und das machen wir jetzt wirklich mal ein bisschen kürzer, wenn nichts Besonderes vorgekommen ist, da haben sich die Tschechen durchgesetzt und auch die Griechen, die jetzt wieder etwas besser drauf waren. Russland und Polen mussten heimfahren, wobei die Polen waren ja schon zu Hause. War eine große Enttäuschung für die Polen, klar. Ne? Die hatten sich deutlich mehr versprochen und dann hat überhaupt nicht geklappt. Nee, war zu wenig, waren zu harmlos. In der Gruppe C gewann dann Spanien vor Italien und Kroatien und Irland flogen raus. Auch eine ziemlich harte Gruppe, wenn ich das so sehe.
Boah, ja.
Und die Spanier hatten damals zum ersten Mal was taktisch Neues zu bieten. Weißt du noch was?
Ja, ne? Cesc Fabregas wurde auf die 9 geschoben, weil eben angesprochen David Villa ausfiel. Und dann hatten sie dieses Modell der falschen 9.
Was wurde da erfunden?
Was da so erfunden wurde...
4-6-0 nannte man das am Ende.
Ja, stimmt. Das hatten sie dann so implementiert, ne?
Ja. Das war wirklich so eine Neuigkeit aus der Not geboren, die ja dann später, wie ich finde, völlig übertrieben von Jogi Löw teilweise immer wieder kopiert wurde.
Er wollte ja sowieso, hat sowieso so ein bisschen die Spanier kopiert, ist im Endeffekt natürlich gut gegangen, aber...
Ja, mir war das manchmal zu viel.
Manchmal war es too much und diese Rufe nach einem richtigen Neuner, die... Die sind auch berechtigt.
Absolut, weil wir haben es ja dann auch 2016 gesehen, was wir ja sicher auch noch besprechen werden, als auch eine starke deutsche Mannschaft leider keinen Stürmer mehr nachher mehr zur Verfügung hatte. Ja, hat keiner mehr die Tore gemacht. Ne? Das war das Problem. Ja, aber was mir auch noch aufgefallen ist, in dieser Gruppe C, da waren ja auch die Iren mit dabei, sportlich völlig irrelevant, sage ich jetzt mal, relativ schwach, aber die sind aufgefallen durch ihre Fans. Also was die da abgerissen haben.
Ja, also generell die Jungs von der Insel, die geben schon Gas.
Ja,
ne?
Und das war auch wieder so was ganz Besonderes. Ne? Also da gab es ja auch diesen Moment gegen die Spanier, hoffnungslos 4-0 hinten. Und
oh ja, stimmt, war alles schon gelaufen und dann stimmen sie wieder einen ihrer Gesänge an. Ne?
Ja.
vielleicht auch die FC-Hymne.
Nein, das war ein anderes. Nicht. Edry oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die haben gesungen und das war so laut. Und das ganze Stadion, also die Spanier haben natürlich auch noch, also die Zuschauer, nur noch auf die Iren geguckt. Das hat keinen mehr interessiert, was da unten gespielt wurde. Und selbst Tom Bartels von der ARD, der das kommentiert hat, hat minutenlang etwas gemacht, was manchmal Sportreporter doch mal öfter tun sollten. Er hat einfach die Klappe gehalten.
Ja, ist aber doch super.
Er wollte den Moment nicht zerstören.
Ja. Und da von sowas leben ja auch solche Turniere. Ja. Das hoffen wir auch dieses Jahr, wenn es oder in wenigen Tagen hier losgeht, dass die Schotten sowas machen.
Ich habe heute schon Bilder von den Schotten gesehen, die sich hier in Köln schon warm singen. Also
und warm trinken.
Und natürlich, das gehört ja, ich meine, die Stimme muss ja geölt werden. Ja. Ja, auf jeden Fall, da war natürlich klar, dass Spanien weiter war. Die Gruppe D, die haben die Engländer vor den Franzosen gewonnen, die Ukraine auch Gastgeber und die Schweden raus. Also beide Gastgeber dann nach der Vorrunde raus. Das Turnier natürlich nicht schön.
Nee, also schon eine ziemliche Nullnummer, ne?
Ja, das war dann auch so, dass dann auch die Stimmung darunter litt, ist ja klar, ne? Weil wenn du dann noch da Public Viewing machen willst, Ukraine ist jetzt auch nicht das Traumland, wo man sowas auch umsetzen kann, ohne jetzt da Leuten nahtreten zu wollen, ne? Und Polen ähnlich. Wenn da natürlich dann keiner mehr involviert ist von den Gastgebern.
Schwierig, da irgendwie eine Stimmung aufrechtzuerhalten, ne?
Ja. Es ging damals noch ins Viertelfinale, das Achtelfinale kam erst ab 2016 oder jetzt 2020, 2016. Mhm. Egal, da das Viertelfinale Deutschland gegen Griechenland. Viele hätten das schon gar nicht mehr auf dem Schirm, glaube ich. Ich hatte das noch, wir haben gegen Griechenland gespielt, aber ich wusste gar nicht, dass es ein K.O.-Spiel war.
Ja, ich kann mich an ein tolles Tor erinnern von Marco Reus.
Ja, der hat da richtig gut
aufgeregt. Der den Ball so halb Volley unter die Latte wämst. War ja auch so ein bisschen das einzige Turnier von ihm, wo er mal Gott sei Dank verletzungsfrei geblieben ist und auch mal wirklich so ein Teil des Ganzen sein konnte, weil das ist ja schon eine tragische Geschichte, dass er 2014 unter anderem nicht Weltmeister geworden ist. Ne?
Ja, absolut. Also, ja. Er hat es verdient gehabt. Also Löw hat ja in dem Spiel sowieso arg viel geändert. Er hat Marco Reus eben halt gebracht, aber auch André Schürrle. Jetzt nicht unbedingt mein allergrößter Favorit, wenn ich ehrlich bin, aber ein Mann, der doch trotzdem für wichtige Tore gut war, das wissen wir.
Eigentlich so ein Edeljoker gewesen, ne?
Also er hat schon
gerade 2014, Heilsbringer, Vorlagengeber, Götze, wir wissen alle Bescheid, was daraus entstand.
Ja, letztendlich hat Philipp Lahm das 1-0 gemacht in der 39. Minute. Also das ist auch wieder so ein Zeichen, ein wichtiges Tor in einem Turnier, also gerade das 1-0 in einem Klausenspiel ist besonders wichtig. Die Griechen konnten zwar durch Samaras ausgleichen, aber...
Hatte immer so ein bisschen was von Jesus, oder?
Wer jetzt?
Der Samaras.
Der Samaras, ja genau.
Oder?
Ja. Na gut, ich kenne jetzt Jesus nicht persönlich.
Nein, aber so, wie man ihn so, wie man so darstellt.
Wie man sich so vorstellt, wie er dargestellt wird, da hast du schon recht. Aber dann ging es dann doch relativ schnell, also die besagten Tore von Marco Reus, der hat das letzte, glaube ich, gemacht, vorher noch Klose und Sammy Khedira, haben innerhalb von 13 Minuten letztendlich das Ding entschieden. Da hat Salpingidis sich noch den Luxus erlaubt, einen Handelfmeter zu vergeigen. Also es war nachher am Ende relativ klar. Nee, er hat ihn reingemacht, Entschuldigung. Er hat ihn nicht vergeigt. Aber egal, Deutschland war trotzdem weiter.
4-2, Deckel drauf.
Am Ende dann doch relativ glatt. Ja. Und damit sozusagen ab ins Halbfinale. Ja, das erste Viertelfinale, weil das war nämlich das zweite, wo wir gerade gesprochen haben. Vorher war Tschechien gegen Portugal in Warschau. Das war ein ziemlich mäßiges Spiel. Also die Portugiesen haben zwar ein paar Mal den Pfosten getroffen, zweimal durch Cristiano Ronaldo. Die waren nur die Einzigen, die überhaupt zu Torchancen kamen. Und letztendlich dann das 1-0. Wer hat das gemacht, ich glaube?
Ronaldo war es, ja.
Ja, und damit waren sie im Halbfinale. Das war dann eine relativ schmerzlose Sache. Ja, dann gab es das dritte Viertelfinale. Und da hat ein gewisser Xabi Alonso gut groß aufgespielt, Spanien gegen Frankreich. Da hatte man schnell mit 2-0 geführt. Die waren schon wieder mit der falschen 9, mit Fabregas unterwegs, dieses 4-6-0 ohne klassischen Stürmer. Und sind damit locker weitergekommen.
War aber auch so ein bisschen die Sache, weil er auch wollte, dass der Fabregas auch trotzdem mitspielt, ne?
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Also ich lasse lieber noch einen von meinen Genies spielen als irgendeinen Mittelstürmer.
Unglaublich.
Aber gut, wenn es klappt, wenn man siegt, hat man immer recht. Ne?
Man muss sich das erlauben können.
Ja, genau.
Ja, das letzte Viertelfinale, das war ein recht spannendes Ding. England und Italien.
Ja.
Was, ne? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, doch. Ich, also spannend im Sinne von, es hat von der Spannung gelebt. Es war aber jetzt, glaube ich, nicht hochklassig.
Ja, es war, ne? Hat auf jeden Fall 0-0. Ne?
Genau, also
es 0-0. Es war bei 0-0 der besseren Sorte.
Ja, also nicht das, wo du dich in Grauen erinnerst, Kroatien-Türkei. Ne?
Ja, ja, das war schon besser. Und aber am Ende, wenn Elfmeterschießen und England, ja, was soll ich sagen? Ne? Also falls es jemand nicht weiß, wie es ausgegangen ist, weiß es spätestens jetzt. Also Ashley Young und Ashley Cole, also beide Ashleys, haben letztendlich ihre Elfmeter verschossen. Das waren die vergeigten Elfmeter, von denen ich eben
schon sprach. Der doppelte Ashley, ja.
Ja, also ich würde keinen Ashley mehr ranlassen, aber gut, das hat nicht funktioniert für die Engländer und damit raus. Ja. Und dann gab es zum ersten Halbfinale, das war das iberische Derby, kann man ja sagen, zwischen Portugal und Spanien.
Also ich habe es nochmal in der Zusammenfassung gesehen, ich hatte sonst wenig Erinnerungen daran, muss ich sagen. Weil ja, man denkt ja schon so ein bisschen an Spektakel und hohe Spielkunst etc. Im Prinzip war es dann ähnlich, nicht ganz, aber war halt lau 0-0 nach 120 Minuten, ne?
Eben. es war leider kein besonders tolles Spiel und Elfmeterschießen. Ja, wer hat sich am Ende durchgesetzt?
Die Spanier.
Die Spanier, ja, natürlich. Sonst wären sie ja nicht im Finale. 4-2 nach Fehlschüssen von Joao Moutinho und Bruno Alves haben letztendlich dann die Portugiesen die Heimfahrt antreten müssen.
Tja.
Ja, und dann kommt es zum Halbfinale Deutschland-Italien. Und ich kann mich da noch so gut dran erinnern, wie ich war siegessicher wie sonst noch nie, ne, weil die Italiener haben ehrlich gesagt mich nicht überzeugt, nicht besonders gut gespielt. Hat mit Mario Balotelli zwar einen interessanten Spieler, der aber auch irgendwo so ein bisschen clownesk rüberkam und wo ich nicht das Gefühl hatte, dass die uns gefährlich werden können. Natürlich immer auch schon damals mit dieser Eingabe, es ist aber Italien. Ne? Und die können immer mal aus der Kiste springen und genau das ist an dem Tag passiert.
Ja.
Wie hast du es in Erinnerung?
Ja, auch, also erstmal auch optimistisch, aber ich bin eigentlich immer daueroptimistisch, ich bin ja FC-Fan.
Ach so, ja, ja.
aber ja, eigentlich schon, dass ich die klare Erwartung hatte, dass Deutschland das Ding zieht und verhältnismäßig locker ins Finale einzieht. Ein Halbfinale sollte man nie locker nehmen.
Natürlich, gerade in Italien nicht.
Ne? Und ich war auch überrascht, auch wenn ich natürlich immer eine große Poldi-Brille anhatte, dass er in dem Spiel wieder in die Elf rotierte.
Ja. Ja.
Ne? Also habe ich auch überhaupt nicht verstanden, weil das war so das erste Turnier, wo man gemerkt hat, okay, die Zeit von ihm da als Leistungsträger, Stammspieler ist jetzt eher vorbei.
Ja.
Ne?
Ja.
Das waren die drei Turniere davor und dann kam Erber wieder rein und Klose musste auf die Bank, Schürrle musste auf die Bank, Reus musste auf die Bank und dafür kamen dann neben Podolski noch Gomez und Groß rein.
Ja, und der hatte eine Sonderaufgabe.
Und das ist ja die Sage seit damals, oder ist ja auch so, er sollte den genialen Spielmacher Pirlo aus dem Spiel nehmen, der Italiener. Ne?
Ja, 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 und das war
also praktisch Mandek. Das war ein Mismatch, wie man ja, so sagt.
Ja, völlig ne? daneben. Und das war ja der Beginn der Diskussion des Vercoachens, ne? Des
ja.
In-Game-Coachings von Jogi Löw. Das fing da an und ich habe mich ja immer fleißig daran beteiligt, wie alle. Jogi Löw haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel zu verdanken. Aber er ist auch, glaube ich, ein sehr guter Aufbautrainer gewesen. Was er, glaube ich, nicht so war, war der absolute Spitzentrainer, wenn es ums In-Game-Coaching ging. Also, dass du in dem Moment reagieren musst, wenn du merkst, dass dein Plan nicht funktioniert.
Du merkst ja, wenn das Spiel dir so entrinnt und es nicht klappt.
Ja,
ne?
Ja,
relativ schnell auch.
Ja. Da hat er so eine gewisse Beharrlichkeit.
Genau.
Sturheit könnte man es auch nennen. Und ja.
Wie du dann woran ich mich auch noch gut erinnern kann, also Deutschland hat 2-1 verloren, kann man ja schon mal sagen. Mm-hmm. Ne? Doppelpack aber Balotelli und da kann ich mich an zwei Szenen erinnern. Zum einen, wie der Cassano den Hummels auf dem Bierdeckel nass gemacht hat,
ja,
reingeflankt hat und Balotelli vollendet zum 1-0. Und das 2-0, wie nach einer Ecke ein langer Ball kommt und auch an Podolski da so zurücktrabt. Das habe ich mir auch nochmal angesehen. Also man hätte dieses 2-0 irgendwie noch verhindern können, weil der so ein Lahm, der sprintet da um sein Leben zurück und der überläuft dann noch den Podolski, das habe ich noch genau im Kopf.
Ja, ja.
Und der setzt den Ball überragend rein und macht dann halt so seinen Muskelmann-Jubel, ne, der
ja,
auch
der
bekannt
halt
wurde.
Ikone, ne? So ein ikonisches Bild, Balotelli mit seinem gestellten Oberkörper und daneben der kleine Philipp Lahm, ne? Das hatte sowas. Ja, ich hab dich jetzt
und so ein bisschen besser wurde es dann irgendwann zweite Halbzeit, als doch mal ein Reus und so nochmal reinkam. Da kam schon noch ein bisschen Wind rein.
Ja, da kam schon. Und ich sag mal so, wenn es da noch 0-0 oder nur 1-0 gestanden hätte, ja, wir haben ja noch verkürzen können, wer hätte auch das Tor gemacht?
Özil, Elfmeter.
Stimmt, ja, 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 war ein Elfer.
War dann ganz kurz vor Schluss, meine ich, aber trotzdem,
ja,
trotzdem ja, war es da so ein bisschen, also es war schon deutlich besser in der zweiten Halbzeit, aber gefühlt, wenn man gegen die Italiener 2-0 zurückliegt, das ist, glaube ich, schon so ein Gesetz, dann ist das, wird es schwer.
Ne? Dann wird es verdammt schwer. Ja. Ja, wie auch immer, das Spiel war verloren. Ich kann mich noch an die tollen Memes erinnern. Wir sind ja weiter fortgeschritten, ne, im Zeitalter. Wir sind ja jetzt
im Social Media Zeitalter,
wo natürlich dann auch diese Memes aufkamen. Da gab es auch dieses Pizza Endstationi, ne, und all sowas. Ne. Also, es war, du hast natürlich dir dann einiges anhören müssen. Gut, wir konnten uns dann ein paar Jahre später revanchieren. Da kommen wir natürlich auch noch drauf zu sprechen. Aber es war eine ganz, ganz, ganz bittere Niederlage. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, es waren die schwächsten Italiener, die wir jemals in einem Turnierspiel hatten, meiner Meinung nach. Und wir hätten sie an dem Tag eigentlich besiegen müssen. Und die Chance auf den Titel war nicht schlecht. Also die Spanier, die hätte ich uns in diesem Jahr zugetraut. Also zumindest, dass ein offenes Spiel werden.
Ja, die hatten nicht mehr die ganz große Souveränität der frühen Jahre.
Also auch wenn das im Endspiel natürlich anders aussieht, aber da kommen wir ja noch drauf. Ja. Aber ich glaube schon, dass man eine gute Chance gegen sie gehabt hätte. Aber über dieses Finale sollten wir natürlich auch noch kurz reden. Spanien war natürlich der Favorit, klar. Aber sie haben spielerisch nicht besonders überzeugt. Ne? Dann immer noch dieses 4-6-0 und irgendwo, ja, sie haben halt ihr Tiki-Taka wieder rausgeholt und haben letzten Endes dann das Spiel gegen die Italiener dann doch relativ deutlich gewonnen.
Also es ging ja also extrem aufgezockt dann doch im zweiten Durchgang.
Ja.
4-0, glaube ich, aber war auch unter anderem der Tatsache geschuldet, also nachher das ganz hohe Ergebnis, dass die Italiener, meine ich, schon ihr Wechselkontingent, ganz ruhig, ausgeschöpft hatten. Ne? Und dann mussten sie ab der 60. rum, glaube ich, zu 10 dran.
Ja, ja.
Thiago Motta, ne? Auch mittlerweile Trainer bei Juventus, oder wird es jetzt für die neue Saison? Also da eingeschlagen. Und dann war das trotzdem natürlich noch diese große Zeit, Xavi, Iniesta, tolle Fußballer, keine Frage, aber schon verwundbarer, gebe ich dir recht.
Ja, man hätte da Chancen gehabt, aber gut. Es ist letztendlich, wie es ist, und wer hat die Tore gemacht? Mal sehen, David Silva, Jordi Alba haben dann die 2-0-Führung herausgespielt und in der Schlussphase waren es Fernando Torres und Juan Mata, die das Ding dann wirklich ganz deutlich entschieden haben. Und damit war Spanien die erste Nation, die den Europameistertitel verteidigen konnte. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Und nachher ja auch nicht. Ne?
Nee.
Also das muss ihn erstmal einer nachmachen.
Dieses Jahr wird es das. Ja. Schauen wir mal, was die Italiener machen. Aber ja, wird es schwierig.
Lass uns durchgehen durch die Torjägerliste. Die wird dann von mehreren Spielern angeführt. Letztendlich aber muss man sagen, dass Fernando Torres und Mario Gomez eigentlich die Torschützenkönige sind mit jeweils 3 Toren, weil sie beide auch jeweils eine Vorlage haben.
Und Torres war eigentlich so ein Edeljoker mehr, ne, in dem Spielsystem.
Ja, und deswegen, weil er nur 189 Minuten Spielzeit hat, wird er auch an 1 geführt.
Ja,
ne? Also das ist ganz witzig, weil Mario Gomez hatte 282 Minuten, also von der Effektivität war da natürlich Torres noch ein bisschen besser dran. Ne? Also Fernando Torres natürlich auch ein ganz großer Name.
Ja, absolut.
Wen haben wir sonst noch hier? Alan Zagojev. Ja, Zagojev, so wird er ausgesprochen. Mario Mandzukic, Mario Balotelli hat auch 3 Tore gemacht, also Cristiano Ronaldo, der ist ja überhaupt der EM-Torschützenkönig schlechthin.
Genau.
Der hat unfassbar viele, nicht 15? Mehr, über 20.
Ich meine, der hat 16 Treffer.
In allen Europameisterschaften war es, glaube ich, sogar mehr. Wir können da gleich mal...
Da gehen wir nochmal rein.
Das werden wir auf jeden Fall nochmal nachprüfen, weil ich bin der Meinung, dass das unfassbar viel ist. Dann haben wir David Silva, jetzt sind wir schon bei den 2 Treffern, die müssen wir nicht alle auferzählen. Einen Namen noch, Niklas Bendtner, der Lord, der taucht hier auch auf. Ne? Also und Xabi Alonso auch mit seinen 2 Treffern, haben wir ja schon erwähnt. Ja, aber das All-Star-Team, wie gesagt, ist es nicht mehr in dem Fall, glaube ich, zum letzten Mal hat die UEFA einen Kader aufgerufen. Jetzt bist du mal den Torhütern dran.
Ja, 2 Altbekannte vom Turnier kennen wir ja schon.
Ja.
Casillas und Buffon haben es wieder gepackt, ne?
Ja, wie beim letzten Mal, ja.
Und dazu gesellte sich dann bei seiner ersten EM, ne? Ja, bei seiner ersten EM Manuel Neuer.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Manuel Neuer, da schon dabei. Was mich allerdings eigentlich wundert, weil ich habe jetzt so keine ganz Riesentat in Erinnerung, aber wahrscheinlich war es der Gesamtauftritt.
Also, nee, ich. Ich hätte jetzt auch kein Spiel in Erinnerung, wo er, dass er den Deutschen so gerettet hat oder also
14
so.
14 auf jeden Fall, da ist er klar. Ja klar, ne, bester Torwart des Turniers geworden.
Hätte meiner Meinung nach auch bester Spieler werden müssen.
Ja, das hat man ja dann Messi
aber,
geschenkt.
Ja, ne, gut.
Also, aber okay.
Schwamm drüber, aber ja.
Dann gehe ich mal auf die Abwehr. Ja. Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Fabio Coentrao und Pepe wieder.
Also, der alte Pepe.
Ja, ne? Ja, ne? Also der hält sich, ne?
Kann ja, ich anders sagen. Der hält sich bis heute.
Da wir jetzt ein bisschen Zeitprobleme haben, darfst du das Mittelfeld jetzt relativ schnell uns präsentieren.
Ja, vier Spanier, Alonso, Busquets, Iniesta, Xavi. Klingt wie eine Weltauswahl. Danach die Italiener De Rossi und Pirlo. Zwei Deutsche, Khedira, Özil und dann noch Steven Gerrard.
Aha, ein Engländer taucht auf.
Verwunderlich ja, eigentlich, ne?
Ja, aber ja gut. Auch gerade, aber auf der anderen Seite, klar, Steven Gerrard war natürlich ein Top-Fußballer. Also
ja.
Da müssen wir nicht drüber reden. Ja, dann schließe ich mit dem Sturm ab. Da ist Cesc Fabregas, ne, der eigentlich ja kein richtiger Stürmer war. David Silva, Mario Balotelli, danke, Cristiano Ronaldo. Und ein sehr interessanter Name, Zlatan Ibrahimovic. Ja. Ah. Den haben wir noch gar nicht gehabt, ne? So,
nee.
Mit dem wir dran sind. Also irgendwie, wann hat der nochmal dieses Hackentor gemacht? Also da so.
Das war gegen die Engländer, war aber halt ein Testspiel, ne?
Achso.
Ach nee, du warst. Nee,
Hackentor.
Achso, das Hackentor.
War der erste EM.
Ja, das. Oh, das war 2-4. Das war 2-4, meine ich.
2-4, ja.
Stimmt.
Hätten wir 2-4 eigentlich erwähnen müssen. Wir holen das an dieser Stelle nach.
Da war so die letzte Doppelsturm noch, wo er der ältere Larsson mit ihm zusammen gespielt hat. Stimmt. Genau, an der Stelle nach.
Ja.
Ich habe Hacke mit Fallrückzieher verwechselt jetzt.
Ja, das andere Ding.
Andere aber, Ding. Ja.
Das aus 300 Metern ein
Fallrückzieher. Ja. Also auf jeden Fall ein Mann für sehr, sehr spektakuläre Tore.
Ja, und damit ist auch die Europameisterschaft 2012 Geschichte. Weißt du was? Ich leg noch einen drauf. Ich muss verrückt sein. Wir machen 2016. Was hältst du davon?
Super. EM 2016. Mega.
In einem wunderschönen Land, nämlich in Frankreich. Also, und erstmals mit 24 Teams. Und deswegen, liebe Hörer und auch liebe Zuschauer, weil es wird ja Video und per Audio-Podcast gesendet, wir müssen jetzt ein bisschen schneller werden, weil wir können unmöglich hier alle Spiele hier durchknallen. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die deutsche Mannschaft. Das Achtelfinale lesen wir vor und ab dem Viertelfinale steigen wir wieder ein bisschen deutlicher ein. Was hältst du davon?
Das ist ein Deal.
Ja, aber ja? Ich sagen, machen wir das. Ja, ging dann auch los. Zuerst mal muss ich natürlich, wir sind ja letztendlich ein Kölner Sender, so sage ich es jetzt mal. Wir haben uns natürlich alle gefreut, dass bei aller Liebe zu Lukas Podolski, er spielt ja schon länger nicht mehr zu der Zeit beim FC, ist natürlich immer so ein bisschen der kölsche Außenminister gewesen, so nenne ich ihn ja immer, also der FC-Außenminister. Aber wir hatten einen weiteren Kölner, Jonas Hector.
Wahnsinn.
Ja.
Der eine nicht ganz unwichtige Rolle im Turnier noch spielen sollte.
Auch, ja, ne? Also falls es jemand wissen will, ich habe da auch ein Buch drüber geschrieben, über Jonas Hector. Und da nimmt natürlich diese Europameisterschaft und auch natürlich dann dieser entscheidende Moment einen breiten Raum ein, ist ja klar. Das erste Spiel war zunächst gegen die Ukraine. Da habe ich komischerweise ein Bild in Erinnerung. Also das 2-0 an die Tore von Mustafi und Schweinsteiger. Schweinsteiger-Tor erinnere ich mich
ja.
Aber Mustafis Tor gar nicht mehr. Aber die eigentlich prägende Szene war wie...
Rettungsaktion.
Genau.
Super.
Ja. Also erklär mal, wie war die?
Ich weiß gar nicht. Ich weiß nur, dass er nachher im Netz hing.
Das ist ja das Entscheidende. Das ist ja,
also
ja.
Im Rückwärtsgehen... Ja. Schießt er den Ball noch von der Linie? Also
rückwärts springen
kann. Oder springt, genau, er hat so, genau, so einen Sprung mehr ins Tor
ja.
Und landet dann quasi wie so ein Fisch im Netz. Ne?
Ja, das war für mich einer der schärfsten Rettungstaten überhaupt. Und auch die Bilder davon, die gehen für mich alle so als Sportfoto des Jahres durch, ne? Weil es einfach geil aussah. Ne?
Ja, war für mich auch so die Phase, wo er auf dem Peak war, absolute ja. Weltklasse.
Absolute Weltklasse. Über sein Privatleben wollen wir heute nicht reden, nur über den Fußballer. Und das war in der Spitzenzeit wirklich ein absoluter Top-Spieler.
Ja.
Richtige Weltklasse. Und,
auch in Kombination mit Hummels, das hat ja. Überragend gepasst, die 2014, 2016er ja. Zeit, super.
Und da hat er diese Aktion gemacht und hat Deutschland sozusagen vor dem Rückstand bewahrt. Und jetzt müssen wir natürlich auf das Tor von Schweinsteiger zu sprechen kommen. Ich habe noch nie so einen langsamen Sprint
gesehen. Ein Lauf, der niemals enden mag.
Ja.
Also, und da hat er auch schon die ersten grauen Schläfen. Ne?
Ja, er war ja schon, also er ist ja früh so ein bisschen gealtert, so auch
ja.
So äußerlich.
Ja.
Ne? Aber immer so früher der Naturbursche, ne, so dieser üblich, ich sag mal so ein bisschen der bayerische, ja, ich meine das gar nicht despektierlich, Krautschädel in Form positiver
ja.
Sinne. Aber halt ein attraktiver junger Mann, der aber relativ schnell dann graue Haare bekam und auch relativ schnell so spielalt wurde. Ich hatte immer das Gefühl, so jetzt gerade in der Europameisterschaft, da hätte der Wundlegen-Spruch viel besser gepasst.
Ne? Ja.
Also nicht, weil er sich nicht bewegt hat, sondern weil er es so langsam bewegt hat.
Ne? Ja, so ein bisschen hatte man den Eindruck, dass er all seine Kraft, die er da noch hatte, ins WM-Finale 2014, finde ich, gelegt hat.
Ja, ja.
Und danach, also alles so rausgetropft, was geht. Und danach war aber auch Schicht im Schacht.
War einfach, der Körper hat es irgendwann...
Ne? Also er kam danach ja auch nicht mehr so richtig auf die Beine, mit Zeit bei Man United auch sehr unglücklich.
Ja, da war er auch nicht doll.
Ne? Bayern-Endphase, ja, geht so. Und dann in den USA noch so ein bisschen ausklingen lassen. Ne? Aber,
also damit es nicht falsch verstanden wird, ein ganz, ganz großer Spieler. Ne? Also ohne Zweifel.
Über sehr viele Jahre Weltklasse auf jeden Fall.
Absolute Weltklasse, unfassbar wichtig. 2014, ewiger Held. Also da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Aber eben zwischen 14 und 16, das ist genau die Phase, wo du genau gemerkt hast, teilweise auch durch Verletzungen, dass er halt dieses Niveau nicht mehr hatte. Und aber das Tor,
der hat das Tor da gemacht, das,
das haben wir ihnen alle gegönnt.
Ja.
Also das war natürlich eine schöne Geschichte. Und ja, da konnte man auch das Mauerspiel, was man dann anschließend gegen die Polen hatte, ein 0-0, an das ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr so richtig erinnere.
Nee, ich habe fast
nichts
auch
mehr vor Augen. Also das Einzige, was, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass Poldi da nicht eingewechselt wurde, so, weil Poldi war ja auch da. Also da gibt es übrigens auch eine nette Story zu, die muss ich natürlich jetzt noch erzählen, auch wenn ich mir eigentlich ein bisschen beeilen wollte.
Ja.
Poldi war kurz vor der EM beim FC-Stammtisch, den ich damals gemacht habe. Da war er dann auch zu Gast. Das haben wir damals in seinem Brauhaus zum Prinzen gemacht. Und da gab es eine Zuschauerfrage und da war noch nicht klar, ob er im EM-Kader ist. Ne, weil da war ja schon die Diskussion, ne, also... EM-Tourist oder so generell nur Maskottchen und so. Ne? Und da hat er sich unter anderem Simon Rolfes zu Wort gemeldet und hatte ihm gesagt, dass er da definitiv nicht in der... hat also seine Elf aufgestellt und da war der Podolski nicht dabei. Und da ist er auch angesprochen, was er denn dazu sagen würde. Er sagte, ich hätte den Simon Rolfes auch nicht eingeladen. Ne? Der ganze Saal am Boden, ne? Die Gesänge gingen los, Scheiß Leverkusen und so. Also es war richtig der Hammer. Und Boldi saß da vorne und hat sich die Hände gerieben. Der hatte richtig Spaß. Ich auch. Ne? Ich saß daneben. Da war noch Matze Knob dabei und dann noch der, wie heißt er nochmal, ein
Bett. Der Jürgen Drees.
Jürgen Drees, genau, ich sehe schon. Warst du auch da? Oder?
Nee, aber ich hab die Bilder habe ich trotzdem bekommen.
Ja, ich habe das auch noch alles vor Augen.
Die Stöger-Frau.
Genau, die war auch dabei. Also es war, Thomas Wagner war noch dabei.
Der Wendler-Manager,
der
Ex-Wendler-Manager.
Ja, richtig, genau, der war auch dabei. Also der hat es ja auch mit initiiert. Also die ganze Geschichte.
Runde.
Das war eine sehr illustre Runde. Und dann ist er ja dann, ich glaube, einen Tag später berufen worden. Das war natürlich dann für mich auch eine schöne Sache, dass der dann sozusagen einen Tag vorher noch bei mir beim Talk war. Das war eine sehr schöne Erinnerung. Und dann hat er ja später noch gespielt, kommen wir noch drauf zu sprechen. Das letzte Gruppenspiel dann gegen Nordirland. Daran konnte ich mich wieder ganz gut erinnern, weil ich habe selten ein Spiel gesehen.
Ja, wo sie so viel verballert haben. Ne?
Ja, also das war noch schlimmer als wir gegen die Spanier 2-8 im Endspiel. Aber Nordirland war wirklich, also die hätten da locker zehn Tore machen
also müssen. Also ja, das war Scheibenschießen eigentlich, ohne die Scheibe zu treffen.
Ja.
Ja.
Ja, wir haben ja auch hinterher gesagt, hier ist unser Problem, wir schießen zu wenig Tore. Ne? Und am Ende
eins haben wir gemacht.
Gomez, genau. Ja. Aber nur eins. Ne?
Ja, ja, gut. Aber Schwamm drüber, weiter geht's.
Es war aber dann der erste große Turnierauftritt eines jungen, frischen Gesichts auf der Lahmposition. Erinnerst du dich?
Oh, hätte ich aber jetzt, also ich weiß, auf wen du anspielst, Joshua Kimmich.
Richtig,
ne? Hätte ich aber jetzt gedacht, dass er sogar von Anfang an direkt gestellt wurde.
Nee, der hat
nicht
gespielt. Der hat tatsächlich erst da gespielt und war ab dann so der große Philipp Lahm-Nachfolger. Ne? Also, weil wir reden ja hier über 2016, wir sind
ja
Weltmeister dahin gefahren. Lahm war aber direkt nach dem Titel zurückgetreten. Das sollten wir vielleicht nochmal erwähnen, dass wir mit dem Rückenwind des WM-Titels natürlich auch unbedingt diese Europameisterschaft natürlich gewinnen wollten, eigentlich fast gewinnen mussten, weil wir waren damals wirklich gut.
Der natürliche, eigentlich erste Anwärter auf den Titel, ne?
Würde ich sagen.
Also
ja, vor allen Dingen, weil du ja das Gefühl hattest, dass es hier noch weitergeht.
Mhm.
Also auch Klose war halt nicht mehr da, klar. Es hat sich alles auf Gomez konzentriert und der hat ja dann auch zum Beispiel gegen Nordirland das Tor gemacht. Aber wir haben ja im Laufe der Zeit dann gesehen, dass es dann trotzdem ein Problem wurde. Und eine Problemposition war natürlich auch dann die Lahm-Position.
Ja.
Und die hat Kimmich dann also erstmal eingenommen und war dann der Liebling der Massen. Ja, also es hat sich dann relativ schnell relativiert, muss man sagen. Auch wenn er jetzt nicht dauerhaft schlecht gespielt hat. Aber gegen ihn noch die Iren war er besonders gut und auffällig. Ja, wir machen dann direkt weiter mit dem, sind wir jetzt schon im Achtelfinale?
Genau.
Ja. Also wir reden jetzt erstmal über das Achtelfinale der Deutschen. Dann lese ich die Achtelfinals vor und gehen dann auf die Viertelfinals.
Ja.
Das Spiel gegen die Slowakei. Wir hatten also das Spiel gegen die Slowakei. Das hatten wir, glaube ich, ein paar Wochen vorher schon mal in der Testphase auch schon mal gehabt. Da hat es doch so geregnet, ne?
Ja.
In Frankfurt, glaube ich.
Ja. Aber ich kann mich nicht mehr ans Ergebnis erinnern. Nee.
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Auf jeden Fall, dieses Spiel war relativ sicher für die Deutschen. Das ist jetzt das Achtelfinale bei der EM 2016. Das ging schnell, in der 8. Minute ging Deutschland bereits durch Boateng in Führung. Gomez hat dann kurz vor der Halbzeit erhöht. Und Draxler hat in der 63. Minute den Deckel drauf gemacht. Özil hat dann sogar noch einen Elfmeter verschossen. Also, aber es war relativ gefahrlos. Ne?
Ja, da kann ich mich auch daran erinnern, dass das so ein Spiel war, was ich eigentlich gerne 4 Jahre vorher gegen die Italiener gesehen hätte.
Ja, das hätte
also
ich auch
gerne. Also es war so eigentlich so ein, du guckst locker mit und du weißt, da wird nie was passieren, weil du einfach turmhoch überlegen bist.
Ja, ja.
Und das Ding auch eintütest, ne?
In dem Spiel war das auch so, wir haben da wirklich gut gespielt und jetzt sage ich was Böses, man konnte sich auch den Luxus erlauben, dann Lukas Podolski dann doch nochmal einzuwechseln.
Oh ja, stimmt.
Sein letzter Turniereinsatz, ne? Also er hat ja wirklich eine große Turnierkarriere, muss man klar sagen, auch wenn, du hast es richtig gesagt, das ab 12 dann so langsam nachließ. Mhm. 14 hat er ja auch nur 2 Spiele, glaube ich, gemacht und nur 58 Minuten.
Ja, zumindest aber noch eins vom Beginn, ne?
Ja, ja.
Gegen die USA, wo es so schwer geregnet hat.
Ja, ja.
Aber ja, klar.
Aber hier gegen die Slowakei wurde er nochmal eingewechselt und das wurde natürlich zelebriert. Waren auch genug Kölner vor Ort, also...
Ja, man sah doch noch immer wieder die Köln-Fahnen und alles,
ja,
ne?
Ja, ja. Ja, dann natürlich auch noch mit Hector dann zusammen nochmal. Das war nochmal ein schöner... schönes Bild, die haben ja beim FC nie, zumindest außerhalb des Trainingsplatzes, nie zusammengespielt.
Ja, ich meine, da hat er auch gesagt, da gab es vorher nicht so die Berührungspunkte, hatte der Hector mal zu der Zeit mal gesagt, aber ja, da gab es dann halt wenigstens mal das Zusammentreffen. Ne?
Ja, da gab es ja auch Bilder, wie die zwei dann auch in der Kabine da, ne, der Poldi mit dem deutschen Fischerhut drauf, ne, und es war, ich kann mich gut erinnern an diese Zeit und vor allem, dass Poldi halt natürlich das dann auch mal zelebriert hat. Da habe ich, glaube ich, noch ein Plakat von Lukas Podolski, pralala, und da ist er natürlich hingegangen, das war die Kölner Ecke und hat dann mit denen zusammen gefeiert. Aber es sollte dann sein letzter Auftritt bleiben, zumindest was Turniere angeht. Er hat ja dann später nochmal einen richtig schönen...
Goldenen Abschluss
gehabt. Also wie kann man besser abtreten als mit einem 1:0 Siegtor aus 25 Metern in den Winkel gegen England.
Wenn er sich's gemalt hätte, dann wäre es genauso gekommen.
Ja.
Ja, also absolut.
Ja, aber dann damit weg von der Poldi-Nostalgie hin zu den Achtelfinalergebnissen, die ich jetzt vorlese. Schweiz gegen Polen. Das ging letztendlich für die Polen nach Elfmeterschießen. Die haben das dann gewonnen. 5:4. Es hatte nach Verlängerung 1:1 gestanden. Wenn ich ehrlich bin, habe ich auch keine allzu großen Erinnerungen mehr dran. Wales gegen Nordirland. 1:0 für Wales. Was jetzt keine Überraschung war, weil Nordirland ja auch eher ein Außenseiter war. Kroatien verliert allerdings gegen Portugal mit 0:1 nach Verlängerung. Ja, das wird ein Kampf gewesen sein. Ich habe es aber ehrlich gesagt auch nicht mehr vor Augen. Frankreich gegen Irland. Die Iren trotz ihres eher schwachen Auftritts doch noch bis ins Viertelfinale oder Achtelfinale gekommen. Ja, also das, aber 2:1 gegen die Franzosen verloren. Dann Deutschland-Slowakei hatte ich vorgelesen, 3:0. Ungarn gegen Belgien, das haben die Belgier klar mit 4:0 gewonnen. Italien gegen Spanien, mal wieder, die treten unheimlich oft gegeneinander an. Ja, und auch in diesem Achtelfinale, die Italiener haben sich durchgesetzt mit 2:0. Und damit war klar, es würde einen neuen Titelträger geben, weil die Europameister von 2008 und 2012 damit ausgeschieden waren. Und dann die wahrscheinlich größte Überraschung, ich sage nur, huh!
Hilfe, was ist denn los?
England gegen Island. Ja. Darüber dürfen wir auch ruhig noch 1-2 Worte reden, über die Isländer, die dann die Engländer rausgeschmissen haben, mit 2:1 gewonnen haben. Ich glaube, das war eine der größten Überraschungen überhaupt
in der Europameisterschaft. Wenn man überlegt, was so ein Winzland, darf man, ist ja nicht despektierlich gemeint, aber dass diese Fußballnation England da rausschmeißt, und mit welcher Begeisterungsfähigkeit die überhaupt da angetreten sind und wie du eben schon gesagt hast, diesen Schlachtruf immer rausgebrüllt haben. Und man hat ja das Gefühl, das ganze Land war auch da, ne?
Ja, ja, das kann keiner mehr in Island gewesen sein. Also das, es hat ja nicht so viele. Und dann diese herrlichen Namen, Sigthorsson, ne? Also
das stimmt, ja.
Haldarsson im Tor, ne? Also das sind so herrliche Namen.
Und manche waren dann doch noch Halbprofis sogar nur. Ja. Also schon bemerkenswert.
Ja, da war doch der eine Kollege, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der heißt, der immer so diese weiten Einwürfe gemacht hat. Also das war ein unglaublicher Farbtupfer.
Einwurfsson hieß er.
Ja. Ja, natürlich hieß der Einwurfsson. Also wenn ich Einwurfsson, wie denn sonst? Ne? Also es war eine wunderbare Geschichte. Und wir hatten alle Spaß, die Engländer nicht. Da hat der Torwart auch mal wieder nicht gut ausgesehen. Ne? Ich kann mich erinnern.
Oh, ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wer der arme
Joe Hart.
Ich weiß nicht, ob es Joe Hart war. Wie auch immer, auf jeden Fall englische Torhüter hatten ja gerade in der Zeit.
Ich meine, es war Joe Hart, ja.
Aber es kann Joe Hart gewesen sein, ja. Wir werden auch das nochmal nachforschen. Wie auch immer, England raus, Island weiter und damit gehen wir in die Viertelfinals. So, das erste Viertelfinale war dann Polen gegen Portugal. So, und da hatten wir zwei Tore von Lewandowski. Nee, Quatsch, Lewandowski
frühe Führung.
In der zweiten Minute, so war es, genau, nicht zwei Tore. Und Renato Sanchez macht den Ausgleich und dadurch gab es wieder mal Verlängerung und Elfmeterschießen. Ja, ein gewisser Jakub Blaszczykowski hat dann verschossen. Ja, und dann hatten die Portugiesen Danke gesagt und Quaresma war es, hat dann getroffen, Portugal im Halbfinale.
Das wäre vielleicht so die einzige Möglichkeit gewesen, wo ein Lewandowski mit den Polen mal richtig was hätte reißen können im Turnier, ne?
Ja, ja, ja.
Weil das war irgendwie immer so. Die Turniere mit ihm jetzt, mit seiner Beteiligung unter den Polen, das lief ja immer sehr unglücklich ab eigentlich.
Das lief sehr unglücklich.
Und das hätte mal eine Nummer werden können, ne?
Ja, hätte, aber gut, hätte, wenn und aber, ist halt noch nicht möglich, dadurch irgendwas zu erreichen. Es ist dann immer nur eine Erklärung. Ja, das zweite Viertelfinale wollen wir natürlich auch drauf eingehen, kurz zumindest, Wales gegen Belgien. Und da gab es eine Überraschung.
Ja, die Belgier, die da schon so ein bisschen Hauch von der goldenen Generation hatten, ne, was jetzt über mehrere Turniere dann erstreckte,
ja,
wo man gesagt hat, ja, Geheimfavorit auf jeden Fall für so 3-4 Turniere, die wurden da eiskalt rausgekegelt von den Walisern. Ne?
Ging auch erst noch sogar in Führung. Ne?
Ja, das stimmt, Nainggolan.
Ja, kann ich mich noch daran erinnern, der war so ein bisschen, der sah ein bisschen aus wie ein Türsteher.
Das ja, kleiner, aber kleiner, voll tätowiert, und ein Iro und hier auch so ein Halstattoo, also der sah so ein bisschen, ja, ungemütlich aus.
Ja, oder? Man wollte jetzt nicht unbedingt mit dem Schreit anfangen.
Genau.
Das würde man eher mit anderen machen, aber er hat das 1-0 gemacht, schon nach 13 Minuten und alles schien seinen normalen Lauf zu nehmen, aber dann haben die Waliser Gas gegeben. Ich muss ehrlich gestehen, dass mir die Torschützen jetzt nicht viel sagen, aber Williams, Robson, Kanu in der 55. Minute und Vokes in der 86. Minute, ja, die haben dann das kleine Wunder oder zumindest die große Überraschung.
Haben auf jeden Fall immer sehr physisch gespielt, wie es halt klassisch ist von den Ländern, ne? Von der Insel. Aber Robson, Kanu kann ich mich erinnern, das war noch so eine Sturmkante. Das auf jeden Fall.
Ja, den habe ich jetzt gar nicht mehr so vor Augen. Klar, man denkt ja meistens an Gareth Bale, ne? Aber der alleine kann es ja auch nicht reißen. Der hat aber da mitgespielt und war schon einer der tragenden
Kräfte. Absolut. Klar, ne? Absoluter Megastar und vor allen Dingen mit ihm hat es geklappt, was mit Ryan Giggs nie geklappt hat.
Das dritte Viertelfinale war Deutschland gegen Italien, reden wir gleich drüber. Das vierte Viertelfinale, das machen wir dann vorher, weil das, glaube ich, recht schnell war. Der isländische Traum musste irgendwann enden und er endete gegen die Franzosen.
Und auch relativ hart, ne? Ich glaube, es war schon 4-0 zur Pause.
Ja, ja.
Das war klar. Haben sich schön noch gut geschlagen, aber dann am Ende 5-2 verloren. Aber
das Huhn verstummte.
Trotzdem genial.
Die haben es trotzdem gemacht und wurden natürlich auch riesig gefeiert. Ich weiß noch, dann anschließend. Dann haben sie natürlich trotzdem nochmal das Hu angestimmt und irgendwie hatte man das Gefühl, sie haben gewonnen nach dem Spiel. Ne? Also klar, wir haben alle, ich glaube, meine Frau und ich haben gemeinsam auch hier das Hu mitgemacht. Also da ging, glaube ich, viel so. Die haben viele mitgerissen.
Ja, einfach. Ja, die haben halt die Herzen der Fans erobert, ne?
Absolut. Also das und hat Spaß.
Von sowas hatten wir eben auch schon mal irische Gesänge. Von das sind ja die Turniermomente, die hängen bleiben auch.
Ja, absolut. Ja. Und das ist manchmal auch so, das ist mir jetzt auch bei der Vorbereitung aufgefallen. Ich finde es gar nicht so gut, dass es fast schon verwässert ist. Es sind so irrsinnig viele Mannschaften jetzt mittlerweile. Was so wahnsinnig viele Spiele, dass die Erinnerungsmomente.
Bleibt auch weniger hängen. Es
bleibt weniger hängen. Mhm. Ja. Weil da muss, ich habe jetzt schon gemerkt, dass ich mich deutlich anders vorbereiten muss als noch in den Turnieren so 80 bis 2000 oder so. Ist eine ganz andere Nummer. Aber du hast natürlich trotzdem.
Allein mit Achtelfinals etc.
Ja, ja.
Aber trotzdem so einzelne.
Aber du hast eben genau diese Highlights dann doch mit drin und da muss man natürlich dann auch mal drüber reden, genau wie das Spiel gegen die Engländer. Ja, und dann kommen wir natürlich zu dem Highlight eigentlich dieser, es ist eigentlich mittlerweile fast genauso viel wert wie ein Titel, Italien einmal in einem Turnier rauszuwerfen. Ich liebe Italien, ich liebe das Land, ich liebe auch die Fußballer, nicht immer, aber meistens, aber irgendwann musste das doch mal passieren. Und das hat tatsächlich in dem Moment funktioniert, auch wenn es ehrlich gesagt nicht ganz stimmt. Wir haben die Italiener schon mal indirekt rausgeworfen, nämlich 96 in der Vorrunde. Das letzte Spiel, die Italiener gegen uns hätten gewinnen müssen. Uns hat dann unentschieden gereicht.
Ein schnödes 0-0, ne?
Ja, ein schnödes 0-0, aber auch mit dank Köpke, der noch den Elfmeter gehalten hat, der großartig gehalten hat. Die Italiener haben uns an die Wand gespielt. Und wir hätten das Spiel eigentlich verlieren müssen. Wir sind ja später dann Europameister geworden.
Galten da eigentlich auch als Turnierfavorit mit, oder, die Italiener?
Ja, ja, die waren richtig gut. Und ich glaube, Arrigo Sacchi war damals der Trainer. Und das war eine absolute Top-Truppe. Aber wir haben sie dann durch das 0-0 aber sozusagen rausgeworfen. Das hatte natürlich auch mit den anderen Ergebnissen zu tun. Ja, aber jetzt sind wir im Jahr 2016. Ja, und dann war dieses Spiel gegen die Italiener und... ja, also eigentlich galten beide Mannschaften so als die besten des Turniers. Also man hatte im Vorfeld gesagt, dass da eigentlich die zwei Favoriten aufeinandertreffen.
Vorgezogenes Finale, ne?
Ja.
Aber ich meine, es war trotzdem mal wieder so ein bisschen zäh von deutscher Seite aus, zumindest der Beginn, ne?
Ich glaube, die Italiener haben besser angefangen, ja. Wir haben mehr Zugriff gefunden. Also das war das, so, dass die sich dann schon einige Torchancen erarbeiten konnten und wir mussten da noch ein bisschen dran arbeiten. Es wurde aber trotzdem dann so, dass Deutschland tatsächlich ein Tor erzielt hat durch Bastian Schweinsteiger. Aber da hatte man wohl einen Offensivfoul gesehen. Ich habe die Szene...
kann ich auch noch erinnern. So
ein, hast du die Szene noch vor Augen?
Ja, war das nicht so ein Schubser?
Angeblich, ja.
Ja.
Und,
das war weniger Schubser als damals das
Ballack
Ding, das Ballack-Ding, ja.
Ballack 2.8, ne? Ich meine, wir haben das ja heute, wir machen ja heute eine Monsterfolge von der Länge her. Dementsprechend erinnern wir uns
wir springen dann ein bisschen.
Zurück. Wir können ein bisschen springen, ja. Deswegen beeilen wir uns auch ein bisschen, damit wir auch durchkommen. Letzten Endes ging Deutschland in der zweiten Halbzeit dann in Führung und da war dann auch schon Jonas Hector daran beteiligt. Indem er praktisch die Vorlage, die dann aber nochmal abgefälscht wurde.
Ja, stimmt, dann vor die Füße von Özil. Ne?
Fiel dann vor die Füße von Özil und der hat ihn reingeschweißt. Also gegen Buffon und damit führst du 1-0 gegen Italien. Hat man auch schon nicht so oft gehabt.
Mitte der zweiten Halbzeit und da hat sie auch den Eindruck, du hast so ein bisschen Übergewicht jetzt.
Ja, ja, das
Deutschland war da waren, ja. Da waren dann die Phase von ein paar Minuten... ich meine, da hatten wir noch zwei, drei gute Gelegenheiten.
Ja, Gomez hat noch so ein Hackending gemacht, ne? Das war dann so.
Der hing ja so halb in der Luft, war das,
ja, ja.
War das Ding?
Es war auf jeden Fall, ich glaube ja.
Den der Buffon dann Weltklasse hält.
Ja, ja, ja,
ja.
Also es waren auf jeden Fall richtig fette Chancen noch da. Ja, aber dann haben die Italiener dann doch wieder ausgleichen können. Doch noch relativ kurz vor Schluss hat Bonucci dann einen Elfmeter. Nach einem Handspiel vom Boateng.
Ja, war auch ziemlich dumm, meine ich, die Aktion. Ja,
das habe ich auch noch vor Augen. Das war nicht so klug.
Nee, also
so sehr wir ihn gelobt haben.
Überragendes Turnier, aber das war schon so ein Aussetzer von ihm.
Ja, leider. Ne? Und das kam ja später gegen Frankreich nochmal, aber das war dann nicht er. Also, gut, dann ging es natürlich in die Verlängerung. Und da, naja, wollte natürlich keiner zu viel riskieren. Also da ist dann mehr oder weniger nicht viel passiert. Ich kann mich nicht erinnern.
Ich sag ja, ich bin ein Fan des Golden Goals.
Ja,
da wolltest du mir ja wieder sprechen,
ja, ja,
ne?
Ja, ja, ja.
Dadurch kriegst du immer diese Schluri-Verlängerung.
Es gibt diese Spiele, wo man sagt, wenn man das vorher weiß, ne, dann sagt man, oh, machen wir heute mit Golden Goal. Ne?
Ja.
Im Nachhinein, ne, aber wie gesagt, solche Spiele, ich habe schon mal gesagt, wie die ganz großen Klassiker wären nie entstanden, wenn man das Golden Goal gehabt hätte. Also okay, da kann man natürlich tatsächlich drüber streiten. Es kam halt zum Elfmeterschießen. Und ich nehme es vorweg, es war das schlechteste Elfmeterschießen, was ich je gesehen habe, was die Schützen anging.
Mit teils skurrilen Anläufen auch.
Ja, ja, ne? Simone Sasa
fällt sofort ein. Der Trippelschritt und dann ab in den Nachthimmel von, boah, ich will nichts Falsches sagen, Lyon.
Ich glaube Lyon.
Ja, ja. Doch, ziemlich sicher sogar.
Ja, ja. Also, ja. Irrsinn. Auch da gab es ja wieder diese herrlichen Memes hinterher. Ja, ne? Also, genau. Gerade Simone Sasa musste sich da, glaube ich, einiges ansehen. Klar, wenn man natürlich dann anschießt, das Ding auch noch verliert. Also sieben Schützen, wie gesagt, haben den nicht getroffen. Ich kann sie alle mal aufzählen. Das musste ich mir natürlich notieren. Ja. So für Namen merkst du dir ja nicht. Simone Sasa, Thomas Müller, Mesut Özil, Graziano Pelle, Leonardo Bonucci, Bastian Schweinsteiger und Matteo Damian. Sieben Schützen, so viele wie noch nie bei einem EM-Elfmeterschießen.
Wahnsinn, der Damian ist auch wieder nominiert. Also auch wieder so ein Oldie, der noch dabei ist. Okay. Ja, aber genau, das wankt ja auch immer hin und her. Ne? Dann hatte Deutschland mal den Vorteil,
ja,
dann
ja.
Die Italiener.
Ja, das gibt ja diese herrlichen Geschichten. Also, angeblich hat Schweinsteiger ja tatsächlich auf den Erstschlag verzichtet. Er hatte die Wahl gewonnen, hätte dann anfangen können, um dann immer nachzulegen sozusagen. Also wir mussten ja am Ende wieder immer nachlegen. Ne? Ich habe nicht verstanden, warum er das gemacht hat.
Ich würde immer anfangen.
Ich würde auch immer anfangen. Aber irgendwie hat er gedacht, damit bringe ich jetzt den Gegenspieler sozusagen in Zugzwang. Ne? So, ich gewinne zwar die Wahl, lass euch kommen, macht
ja,
ihr mal.
Ja.
Ist okay, wir schlagen euch auch so. Ja. Vielleicht hat er es so gemeint. Also,
ja, aber ich finde es immer besser, wenn du den Druck auf den Gegner erhöhst.
Ja.
Und wenn du selbst verschießt, muss er dann trotzdem erstmal machen.
Ja, weil jedes Mal auch, ich meine jetzt hier, ich bin ja rund 1000 Tode gestorben vor dem Fernseher und ich bestimmt nicht allein. Also so Elfmeterschießen, das geht einem ja wirklich an die Nieren. Und dann, weil du ja immer weißt, wenn ich jetzt verschieße, ist es aus.
Ja.
Irgendwann. So, und das ist halt nicht so.
Ja, du hast dann immer noch die Möglichkeit.
Dann hast du noch wenigstens noch eine Möglichkeit. Ja, aber ja, so ja. Ist dann endgültig Ende.
Und ja, absolut.
Dann kommen wir doch mal genau zu diesem Punkt, auf den ich natürlich jetzt auch dramaturgisch schon die ganze Zeit hin will.
Hast du gut gemacht.
Ja, herausragend. Irgendwann war es dann soweit, dass Jonas Hector tatsächlich nach vorne trat. Ne?
So. Ich glaube, das wollte er in dem Moment auch nicht.
Nee, also es wurde ja immer gesagt, es war ja sonst keiner mehr da. Das stimmt nicht. Ich habe mal nachgezählt, es hätte noch Benedikt Höwedes da gestanden als Feldspieler und natürlich Manuel Neuer selber. Das wäre ja irgendwann auch noch gekommen. Das heißt, es hätten noch Möglichkeiten bestanden. Aber wahrscheinlich hat der Höwedes sich an Torpfosten festgebunden oder wollte selber auch nicht. Und dann musste halt der Jonas ran. Und da habe ich als FC-Fan die ganze Zeit überlegt, hat der jemals einen Elfmeter geschossen? Nö. Und so war es ja auch im Nachhinein. Das war sein erster Elfmeter seit der Jugend.
Ja gut.
Und das hat man auch gesehen.
Ja.
Also das war kein guter Elfmeter. Ne?
Ja, also der hat ihn ja irgendwie unter den Achseln von Buffon, zwischen Achseln und Hüfte irgendwie durchgedrückt. Ja, ne?
Ein Dreieck bildet sich hier.
Ja.
Und genau das trifft er.
Ja gut, also eigentlich genial gemacht.
Ja, wenn das Absicht war.
Also eigentlich, man würde sagen, wenn der Keeper in die Ecke schießt, würde sagen, der ist absolut unplatziert und den würde er irgendwie halten, aber er war drin und das zählt und der Rest ist Wurst.
Ja, nachdem, glaube ich, ein Italiener, ich weiß nicht mehr wer, verschossen hat und Bastian Schweinsteiger das Ding ja eigentlich schon hätte klar machen müssen. Das war ja schon der Moment, wo, ich meine, das war ja wie gemalt, Schweinsteiger, so war ja auch klar, das wird jetzt wahrscheinlich auch sein letztes großes Turnier und dann Italiener rauszuwerfen, der war natürlich eigentlich der prädestinierte Held dafür. Jonas ja nicht, muss man ja klar sagen. Und dann wurde es aber nicht und dann kam dann der große Moment des stillen Saarländers. Also ich gönne es ihm.
Also, ich auch, also es bleibt ja, wird ja auch für immer bleiben.
Wird für immer bleiben.
Das ist genial.
Wir nehmen es gerne entgegen und der 1. FC Köln und seine Spieler haben nicht oft große Momente, wo man auf der Weltbühne, auch wenn es nur eine Europameisterschaft ist, ist es trotzdem eine Weltbühne, dann halt so ein Ding mal auf sich aufmerksam machen kann. Und
schon
da
grandios.
Moment, man war schon ein bisschen stolz.
Absolut.
Ja, absolut. Ja, dann war mal weiter. Das war natürlich eine tolle Geschichte.
Und wie du auch sagtest, ne? Wahnsinn, das erste Mal nach 9 Spielen bei einer EM und WM die Italiener wirklich rausgehauen.
Ja, und jetzt kommen natürlich die Puristen, die sagen, nee, ihr habt gar nicht gewonnen.
Ja, das...
Und das stimmt.
Wo wir eben zu Modric kommen, ne?
Ja.
Genau.
Weil offiziell gelten diese Elfmeterschießen nur als Entscheidung, nicht als Sieg. Du hast, in der Statistik steht ein Unentschieden. Aber gut, ich glaube, das ist dann wirklich Erbsenzählerei. Ne?
Ja gut, aber...
Naja, gut, es ist kein echter Sieg, das stimmt.
Man muss halt sich immer so auslegen, wie man es gerade haben will.
Ja,
ne?
Ich meine, der FC hat ja auch 91 das Pokalfinale nicht verloren. Er ist halt nur per Elfmeter dann sozusagen. Aber wie gesagt, am Ende zählt es ja nicht. Wir haben die Italiener rausgeworfen. Ende.
So, genau. Egal wie.
Genau. Ja, dann lass uns weitermachen, weil wir wollen natürlich dann auch noch die Halbfinals dann drüber reden. Das erste Halbfinale, das machen wir jetzt relativ kurz, weil es ein sehr sicheres und einfaches Spiel war für Portugal. Die Waliser waren am Ende angekommen. Es hat einfach nicht mehr gereicht. Cristiano Ronaldo und Nani haben einen Doppelschlag, 50. und 53. Minute das Ding entschieden. Es gab eine Besonderheit an dem Spiel, die erwähnenswert ist. Beide mussten letztendlich in Auswärtstrikots antreten, da das dunkle Rot von der Portugiesen den dunklen Farben der Waliser einfach zu ähnlich sah.
Ja. Wenn das die Besonderheit des Spiels war...
Hacken was ab. Ja. Die Waliser sicher ein Riesenerfolg.
Ja, absolut.
Trotz allem, aber letztendlich nicht so interessant, jetzt um da noch länger drüber zu reden. Weil das wollen wir natürlich nochmal über das zweite Halbfinale, Deutschland gegen Frankreich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hier steht jetzt wahnsinnig viel an Info. Ich erzähle jetzt einfach mal aus der Erinnerung. Und aus dieser Erinnerung raus haben wir dieses Spiel sowas von dominiert. Zumindest die erste Halbzeit.
Ja.
Wo ich echt gedacht habe, also...
Und auch mit mehreren guten Chancen.
Es kann keinen anderen Europameister als Deutschland geben. Ne? Weil wir waren wirklich richtig gut. Aber wir haben die Tore nicht gemacht. Ne? Also es war schlicht wieder mal so, dass du gesehen hast, wir hatten ja, glaube ich, Gomez war ja verletzt.
Ja.
Der ist ausgefallen. Da hat auch dieses Italien-Spiel natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, Tribut gefordert. Ja. Und dann ist passiert das, was nicht passieren durfte. Die Franzosen gingen in Führung nach einer...
Und das war ja wieder die Thematik Handelfmeter, ne?
Schweinsteiger, ne?
Schweinsteiger diesmal.
Ja.
Und
dumme Aktion.
Ja.
So sehr ich ihn mag, aber das war...
Ja, das war eine total dumme Aktion. Ja. Er ist ja ziemlich aktiv zum Ball auch so wirklich hingegangen, ne?
Ja, eben. Und das war natürlich echt ärgerlich, weil du damit... unter Zugzwang war es und die Franzosen eigentlich ihren Part runterspielen konnten. Und die haben uns dann eigentlich auch noch eigentlich spielen lassen.
Jo, nimmt den Ball.
Ja, und wir führen ja und guck mal, was wir damit machen können. Die hatten noch natürlich noch einige Torchancen, aber so richtig kam es dann nicht mehr. Und dann ist es dann Antoine Griezmann gewesen, der dann noch einen Elfmeter dann gemacht hat, ne? Oder?
Nee, das war so eine Fehlerkette. Da hat der Mustafi, glaube ich, auf der Außenbahn den Ball vertändelt. Der kam irgendwie in die Mitte.
Ja.
Und dann war es das gewesen, ne?
Das war dann doch Griezmann, aber eben nicht nach dem Elfmeter, das war der zum 1-0, sondern letztendlich dann in der 72. Minute nach eben dieser erwähnten Fehlerkette konnte er das nutzen. Da war sein 6. Turniertreffer schon. Er ist ja damit auch daher Torschützenkönig
geworden. Ja, schon eine Nummer. Und bis heute absolut prägende Figur bei den Franzosen, ne?
Absolut. Er ist ja heute noch, wie du richtig sagst, voll vorne dabei. Und wir hatten dann noch einen Pfostenschuss. Joshua Kimmich hat in der 74. nochmal ein bisschen für Hoffnung gesorgt, aber dann hätte er reingehen müssen. Dann hättest du noch Zeit gehabt. Dann wäre noch vielleicht was.
Es war einfach in dem Falle, es war nicht zwingend genug dann. Ne?
Ja.
Also aus der spielerischen Überlegenheit kein Kapital geschlagen und.
Ja, und das, wie gesagt, lag für mich ein bisschen daran, dass wir zwar einen Mario Gomez hatten, aber uns fehlte eigentlich so ein Zweiter, der nochmal für Tore gut war. Mhm. Gomez hat dann letztendlich 2 Tore gemacht. Ordentlich gespielt, sicher und auch kein schlechtes Halbfinale, kein schlechtes Turnier in keinster Weise, eigentlich sogar ein sehr gutes.
Ja, aber wenn dann kein schlechtes in einem Halbfinale reicht, dann nicht, um Turniersieger zu werden, oder? Ne?
Also, das ist halt ärgerlich, ne? Weil du hast 12 und 16 diese beiden Europameistertitel, ich will nicht sagen verschenkt, aber es war mehr drin.
Ja. Also wenn man jetzt überlegt, dass man die Mannschaft hatte rund um 2014, und dann wartet man jetzt seit 96 auf irgendwas Zählbares, da bei der EM ist schon bitter.
Ja, es ist schon sehr lang. Ne?
Also,
wir haben
auch
schon darüber gesprochen, als wir die Griechen hatten,
die
sind jüngere Europameister als wir. Ne? Und 96, 3 Titel, aber seitdem nichts mehr gewonnen. Und das wird jetzt echt Zeit. Ne? Aber gut, weiß der Geier, was in diesem Jahr passieren wird. Reden wir über das Finale. Ja, du kriegst die Motten. Das ist das, was mir als allererstes einfällt. Denn wir hatten ein Mottenproblem, ne?
Echt?
War das nicht so, dass das ganze Stadion...
Oh, doch, stimmt. Ja, richtig.
Komplett voller Motten.
Oh, ja.
Die hat noch, glaube ich, die ganze Nacht das Flutlicht angehabt. Oder
stimmt.
So. Ja.
Das fällt mir jetzt wie Schuppen von den Augen. Ja.
Wie die Motten von den Augen.
Ja,
ne?
Wie die Motten. Ja, richtig.
Ja. Ja, weil Cristiano Ronaldo hat sich ja relativ früh verletzt. Das ist ja auch eine der Geschichten, die im Finale ist.
Der spielende Trainer dann eigentlich.
Ja, sitzt dann da auf dem Boden und hat dann überall Motten um sich
rum. Stimmt. Ne?
Also, das habe ich doch vor Augen.
Das ist... Ja, sonst blieb er erstmal nicht so viel hängen von dem Spiel.
Ist komisch, ne? So, wenn man das dann
also
hört.
Ich habe ja das und ich habe natürlich wirklich den humpelnden Cristiano am Seitenrand. Ja. Ich glaube, nach 20, 25 Minuten war Schluss. Dick bandagierter Oberschenkel, aber in der Coaching-Zone auf und ab am Laufen, Wahnsinn.
Es hat eigentlich gefehlt, hat nur noch gefehlt, dass er den Trainer wegschickt. Nach dem stürme ich nicht.
Hätte er am liebsten, glaube ich, gemacht.
Ja, ja, ich meine, im Prinzip hat er sich auch komplett über ihn hinweggesetzt. Ja. Ne? Und ja, was soll ich sagen? Also das Spiel selber, die Franzosen hatten natürlich gehofft, ich meine, klar, es war eine Heim-EM, die wollten natürlich gerade da ihr Ding machen, aber es hat einfach nicht gepasst. Ne? Sie sind irgendwie nicht so richtig in den Flow gekommen, den sie vorher vielleicht hatten.
Die hatten, meine ich, also genau, es stand halt die ganze Zeit 0-0. Ich war noch selten ganz kurz vor Schluss eine Riesenchance gehabt, Pfosten oder Innenpfosten.
Ja.
Kurz vor Ende der regulären Spielzeit, das wäre natürlich das Ding gewesen. So Gignac, glaube ich, dass er der lange in Mexiko auch gespielt hat.
Ja, ja, ja.
Ja, das wäre es dann natürlich gewesen, der perfekte Abschluss, aber so ging es dann erstmal torlos in die Verlängerung.
Ja.
Und Portugal ja eigentlich mit ihrem mit Abstand besten Spieler nicht mehr auf dem Platz, würde man denken, ja, die versuchen sich irgendwie ins Elfmeterschießen zu retten und dann mal gucken, was geht.
Ja.
Aber es kam anders, ne?
Ja, dann ein gewisser Eder oder Eder, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird.
Ja, Meister Eder hat man ihn danach mal genannt,
ja,
glaube ich.
Ne? Europameister Eder.
Ja.
Der hat dann letztendlich dann mit seinem Fernschuss, war es ja.
Ja, ich meine, schön aus der Drehung und dann
24 Meter.
In die Ecke.
Ja.
Eigentlich immer eine absolute Nebenfigur im portugiesischen Team, muss man ja so sagen.
Ja,
ne?
Also aber das ist aber auch die Geschichten, die so ein Finale schreibt. Ne? Also der wird wahrscheinlich sein Leben lang, also wirklich diesen, klar, Meister Eder wird er bei uns genannt, aber klar, er war kein Großer, alle reden von Cristiano Ronaldo, der aber nur draußen zuschauen konnte.
Ja.
Da hatte man ein ganz anderer letztendlich die Show für sich. Und da wird er sein Leben von zehren.
Ja, absolut. Auch zu Recht.
Und es reichte dann tatsächlich zum Titel. Für die Portugiesen, die Franzosen.
Ganz Frankreich dann in Trauer.
Ja. Wir machen es heute mal ein bisschen schneller, oder was heißt heute? Jetzt bezüglich der Torschützenliste, die hatten wir schon mehrfach erwähnt. Antoine Griezmann, dann haben wir Cristiano Ronaldo als Zweiten mit 3, Olivier Giroud, Dimitri Payet, Gareth Bale, Nani und Alvaro Morata hatten aber auch jeweils 3. Sind dann wahrscheinlich aufgrund der Spielzeit dann anders eingestuft worden, waren aber alle sozusagen auf dem zweiten Platz. Mario Gomez hatte 2-mal getroffen, war damit 13. Dann reden wir natürlich noch über die All-Star-Elf und das ist wieder ein Team. Ja, und da fangen wir doch einfach mal
an. Ist auch besser.
Tor und Abwehr, nimmst du jetzt mal?
Ja, Rui Patricio, auch ein absoluter Kulttorwart der Portugiesen, würde ich sagen, ne? Über Turniere hinweg. Abwehr auch. Nur ausschließlich bekannte Gesichter, auch wieder, da muss ich schon fast wieder lachen. Rafael Guerreiro.
Ne? Ich weiß warum.
Deswegen bewahre ich jetzt zum Schluss auf. Jerome Boateng, haben wir lange drüber geredet. Joshua Kimmich, bemerkenswert.
Ja.
Im ersten Turnier, direkt im All-Star-Team. Ne?
Das ist ja das, was ich sagte, ne? Dass er da also, beim Stern aufging, kann man sagen.
Und dann der good old Pepe, ne?
Ja, Pepe. Also zum dritten Mal, glaube ich, jetzt hintereinander im
All-Star-Team
oder das zumindest im Kader. Und es ist irre. Ne?
Hätte ich niemals gewusst auch.
Nee.
Also man wusste klar immer international hohes Niveau, aber du musst das so auch abrufen, ne? In solchen Turnieren.
Das ist
also bemerkenswert.
Ja, ich bin auch gerade überrascht. Ich übernehme jetzt mal Mittelfeld und Sturm. Sturm ist einfach, das ist nämlich nur einer. Mittelfeld Joe Allen.
Ja.
Waliser. Ne, dann haben wir Antoine Griezmann, der hier im Mittelfeld eingestuft wird. Toni Kroos, ja, ne, sieht man schon. Dimitri Payet oder Payet, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen
ist. Ja.
Und noch ein Waliser, Aaron Ramsey.
Stimmt, so hätte man eben nochmal erwähnen können, vielleicht so neben Bale der einzige schon mit absolutem Star-Potenzial doch, damals.
Auf jeden Fall, ja. Ja, und im Sturm, wenn es nur einen gibt, da kann es ja auch nur einen geben, Cristiano Ronaldo. Ja. Weil halt ebenfalls bei Griezmann in dem Fall als Mittelfeldspieler aufgeführt wurde, trotz seiner 6 Tore. Weiß nicht, also ich hätte ihn jetzt eigentlich eher im Sturm gesehen. Aber
zur damaligen Zeit auf jeden Fall. Jetzt spielt er eher so hängend. Aber damals war er eigentlich klarer Stürmer, ja.
So, 6:30. Wie auch immer, wir werden jetzt noch die letzte Europameisterschaft vornehmen, die wir hier haben. Wenn, dann ziehen wir es auch knallhart durch. Und das war die EM20, die dann im Jahr 21 stattfand, 2021. Wir alle wissen warum, müssen wir nicht mehr groß drüber reden. Es hatte mit Corona zu tun, mit der Pandemie, und deswegen musste das Ganze verschoben werden, dann auch unter ganz speziellen Bedingungen. Aber wir wollen natürlich jetzt nur über den Sport reden, denn es war eigentlich wie früher. Es war eigentlich eine europäische WM in mehreren Ländern und es gab ein kleines Endturnier in England. So war es doch, oder?
Ja.
Wie nennt man das? Paneuropäisch?
Paneuropäische Veranstaltung, ne?
Paneuropäisches Turnier.
Wo wir ja auch, wir Deutschen ja auch erstmal nur mit Heimspielen gestartet sind.
Ja.
Ne?
Nicht besonders gut, aber.
Ja, gut.
Ja.
Aber
ja,
trotzdem.
Weil die EM so kurz für uns war, werden wir das auch relativ kurz halten. Also, ich halte nicht viel davon, jetzt hier die EM besser zu reden, als sie war, zumindest aus deutscher Sicht. Es ging ja direkt mit einer Niederlage los. Wir waren in der Gruppe F mit Portugal, Frankreich und Ungarn und haben erstmal dann direkt 1:0 zu Hause in München verloren.
Man war auch, ich glaube, vor dem Duell schon auch in der Außenseiterrolle.
Ja.
Ich schon sagen, weil die Franzosen bis heute ein absolutes Star-Team haben und auch wie immer zu den Favoriten gezählt haben. Und da hatten wir auch in dem Spiel, auch wenn es am Ende knapp war mit 0-1, meine ich spielerisch auch eigentlich überhaupt keine Chance.
Nee.
So war das, so ist meine Erinnerung daran. Und ich weiß noch, dass Paul Pogba hat ein Riesenspiel da gemacht.
Ja.
Und er war auch dann der das Tor gemacht hat, oder?
Ja, bin jetzt gar nicht so sicher. Nee, das war ein Eigentor.
War das das Hummels-Tor?
Mats Hummels hat ein Eigentor gemacht. Das war übrigens das erste Eigentor der Deutschen. Und die Deutschen haben noch nie ein Auftaktspiel bei einer EM verloren. Also gleich zwei.
Also man wusste eigentlich, das kann gar nicht gut gehen.
Ja, so, es stand ja auch unter keinem guten Stern. Es wurde ja viel. Es wurde ja gar nicht mehr über Fußball diskutiert. Da gab ja auch noch diesen Vorfall, dass da jemand von Greenpeace da reingeflogen ist.
Stimmt,
und da sind da Leute verletzt worden. Das war schon nicht toll. Vorher gab es diese ganze Diskussion, soll man das Stadion in Regenbogenfarben und sonst was alles. Das war schon der Anfang dieser etwas aufgeladenen.
Ja, mit sehr vielen
Nebenkriegsschauplätzen, ne? Die mit dem Sport eigentlich nichts zu tun haben, wo man halt das Gefühl hat, naja, muss das jetzt so sein? Oder man kann das ja alles machen, aber es hat irgendwann Überhand genommen.
Ja.
Ich finde es übrigens auch sehr gut, dass Nagelsmann das komplett auch mit der Binde und sonst was alles dann direkt abgegrätscht hat. Und das hat auch keiner groß übel genommen.
Ja,
ich glaube, Leute haben mittlerweile verstanden, dass man nicht alles überpolitisieren
muss. Du solltest halt von Anfang an eine klare Linie vorgeben, ne?
Ja, ja, ja.
Und da war es halt wie immer sehr schwammig.
Ja.
Hat die WM ja auch danach gezeigt, das wurde ja noch schlimmer eigentlich.
Ja, genau.
Aber
wollen wir eigentlich gar nicht heute drüber reden, weil das ist ja ein reines Sportding. Aber es hat natürlich in den Sport mit reingefüllt, deswegen muss das zumindest mal kurz ansatzweise erwähnt werden. Das zweite Spiel war dann gegen Portugal, übrigens auch noch in München, ne?
Ja, in München, ja. Und da hat sich dann doch wieder beweist, dass manche Sachen immer gleich bleiben.
Portugal.
Weil gegen Portugal sehen wir immer gut aus.
Da läuft's.
Ne?
Also da kannst du, glaube ich, noch so schlecht sein gerade. Ja. Also irgendwie, es war auch der große Tag, glaube ich, des Robin Gosens.
Ne? Ja, da ging so ein bisschen sein Nationalmannschaftsstern mal auf, ne,
für das Turnier. Ja, ging eigentlich auch nur da auf,
ne, wenn man ehrlich ist. Deswegen wollte ich, genau, also relativ kurz, aber da haben wir halt eher als eigentlich defensiver Außenbahnspieler, aber der immer wieder mit nach vorne schiebt und immer wieder den Strafraum besetzt und einfach für unheimlich viel Schwung sorgt. Und der hat halt wirklich groß aufgespielt und war der Mann des Spiels. Ne?
Auf jeden Fall ging das Spiel am Ende, wie ging es aus? 4-2.
4-2.
Waren richtig was los.
Ne? Richtig was los, und ich meine, wir hatten gar keinen guten Start, ne? Weil der Cristiano Ronaldo sorgte trotzdem für die portugiesische Führung.
Sein erstes Tor gegen Deutschland, also zumindest bei Turnieren. Also es war definitiv sein erster Treffer beim Turnier. Ja. Wir haben ja oft gegen sie gespielt.
Ja, und da sah er auch immer schlecht mit
aus. Sah ja, ne? Auch meistens nicht gut aus, und aber da hat er dann erstmalig getroffen, genutzt hat ihm nichts. Ne? Ja. Also die haben dann 4-2 verloren und ja, und damit war das Ding schon gelaufen. Ja, ich denke, wir können da dann auch abkürzen und gehen dann auf das letzte Spiel gegen die Ungarn. Das war auch witzig, weil seit dem Wunder von Bern 1954 das allererste Pflichtspiel dieser beiden Nationen wieder war.
Wahnsinn.
Das ist
aber schon
eine gewisse Zeit her.
Das ist eine gewisse Zeit her. Das ist schon bemerkenswert. Also
ja. Und es war auch es war ein Gurkenspiel von der deutschen Mannschaft. Also ich weiß, wir haben uns unfassbar schwer getan. Die Ungarn sind schnell in Führung gegangen. Die Deutschen konnten dann zwar durch Kai Havertz ausgleichen.
Hat es aber auch gedauert, auch, ne? War schon 60. Minute so rum.
Boah. Ja, ja.
Sehr zähe Angelegenheit.
Es ist am Ende ja 2-2 ausgegangen. Ne? Wir sind noch 2-1 in Führung gegangen. Letztendlich aber kam dann nochmal der Ausgleich.
Ja, andersrum. Der Goretzka hat den Ausgleich besorgt, meine ich.
Das meinte ich, ja, genau. Goretzka hat dann den Ausgleich noch beschafft nach 84 Minuten. Also 6 Minuten Verschluss. Hat der Musiala, glaube ich, schon seine erste Rolle gespielt,
ja.
Hat das mit eingeleitet und Goretzka hat dann...
Da waren die Rufe danach auch groß, er solle schon beginnen im nächsten Spiel, ja.
Ja, so war es und so ist Deutschland dann doch letztendlich weitergekommen, aber hat sich nicht gerade mit...
Weiter gegurkt.
Mit Ruhm bedeckt.
Ja.
Ja, und dann ging es ins Achtelfinale, wie gesagt, wir sind ja jetzt im Achtelfinale und da hatte man dann einen Auftritt in Wembley gegen England und... Ja, da wurde natürlich vorher schon diskutiert, wird das eventuell das letzte Spiel von Jogi Löw sein, denn es stand ja fest, Jogi Löw würde nach der EM aufhören. Und da wir natürlich jetzt im K.O.-Spielen sind, hätte das ja passieren können, respektive es ist dann auch passiert.
Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, ich fand, es war generell ein relativ schwaches Spiel. Ich fand die Engländer jetzt auch nicht übertrieben gut. Ich fand sie sehr abwartend und erstmal sicher stehend. Die haben Deutschland viel den Ball überlassen. Grundsätzliches Problem von Deutschland war dann, wie so oft, sie waren einfach nicht zwingend.
Ja.
Also wenig Chancen herausgespielt. Ich glaube, es gab einen Schuss von Havertz, der war relativ stramm, der wurde noch über die Latte gelenkt. Aber es war einfach ein insgesamt Mauerauftritt und dann hat es bis tief in die zweite Hälfte gedauert, bis da irgendwie mal Bewegung reinkam. Und dann war es, glaube ich, Sterling, der die Engländer in Führung gebracht hat.
Raheem Sterling hat die Engländer in Führung gebracht. Und dann gab es ja diese riesen Müller-Chance. Ne? Also Thomas Müller, der da alleine auf dem Torwart zuläuft. Ne?
Ewig Zeit, ewig ein, Platz.
Das Problem oft. Ne?
Zu viel Zeit zum Nachdenken.
Und der Müller, der späte Thomas Müller, ist ja überhaupt nicht mehr der Turniertorschütze, der am Anfang war. Ne?
Nee.
Hat er, glaube ich, bei EMs nie getroffen, bei Europameisterschaften.
Stimmt, gar nicht.
Ne? Während er bei Weltmeisterschaften eigentlich mal regelmäßig getroffen hatte, jedenfalls bis 14.
Ja.
Und das war absolut... Das Ding hätte er machen müssen. Er hatte ja auch die Gelegenheit, er lief ja mit Tempo auf Jordan Pickford zu, hätte den auch ausspielen können.
Alles.
Er hatte so viele Möglichkeiten, dann zieht er aber sehr früh ab.
Ja, vor der 16er-Kante noch.
Ja.
Ne? Der trudelt dann fast schon so ein bisschen am langen Pfosten vorbei.
Ja.
Also,
das war. Ne?
Ja.
Ja, und dann war gegen England Schluss. Und da war diese Europameisterschaft für Deutschland schon wieder vorbei. Das war schon ein bisschen traurig. Ne? Also das war die letzte EM, die wir gespielt haben. Jetzt fängt morgen, das kann man ja sagen, jetzt hier bei der Aufzeichnung der Zeichen am Vortag auf, wo die 2420er Europameisterschaft beginnt. Dann wird es Zeit, mal wieder für etwas nachzulegen. Und wo kannst du das am besten, wenn nicht zu Hause?
Ja, gut, bei der eigenen Heim-EM hat es ja auch nicht geklappt damals. Ne?
Okay, dann lass uns noch mal kurz über den Rest des Turnieres reden. Liebe Zuhörer und auch Zuschauer, seht es uns nach, dass wir das jetzt wirklich ein bisschen schneller machen. Ich lasse jetzt das Achtelfinale mal komplett weg, sondern wir gehen jetzt auf Viertelfinale, lesen auch wirklich nur das Ergebnis vor und gehen dann aufs Finale, weil auch unsere Zeit ist begrenzt und dementsprechend Viertelfinale Schweiz gegen Spanien. Spanien schafft es im Elfmeterschießen. Große Erinnerung, ganz ehrlich, habe ich an das Spiel jetzt auch nicht mehr. Dann haben wir Belgien gegen Italien. Die Italiener setzen sich durch, 2-1.
War ein gutes Spiel, das weiß ich auf jeden Fall.
Das weißt du noch.
Ja.
Das war noch nicht so lange her, ne? Drei Jahre. Die Dänen schaffen dann im Viertelfinale den Sieg über die Tschechen mit 2-1 und sind damit eine Runde weiter, die Tschechen raus. Und die Ukraine unterliegt relativ satt und deutlich den Engländern, die wirklich stark waren zu dem Zeitpunkt mit 0-4. Wäre ja unser nächster Gegner.
Man hätte gesehen können, gegen wen es hätte gehen können. Da hatte Kroos jetzt sogar letztes Mal nochmal drüber gesprochen, dass das so ein bisschen im Hinterkopf auch war, wenn wir die Engländer ausscheiden, dann ist es bis zum Finale ein verhältnismäßig einfacher Weg. Ja.
Du siehst, was daraus geworden hätte, ist. Hätte, wenn, ne? Aber. Ja. Die Engländer hatten nämlich dann die Dänen. Die Dänen, und dann muss man natürlich nochmal auf diesen schrecklichen Moment mit Eriksen zurückkommen. Das war ja in der Vorrunde schon, ich weiß gar nicht mehr, wie der Gegner
allererstes Gruppenspiel gegen die Finnen.
Gegen die Finnen, ja. Und dann diese Szene habe ich noch vor Augen. Ich habe jetzt den Gegner gar nicht mehr im Kopf. Dann diese schlimme Szene, die ja zum Glück am Ende gut ausgegangen ist. Ne? Aber das war schon
sehr bedrückend.
Ja. Also hat die Dänen aber dann irgendwie zusammengespeist?
So ein Spirit.
Ja. Ne? Die sind dann wirklich bis ins Halbfinale. Das war ja schon eine Überraschung, muss man ja klar sagen.
Er hat ja auch relativ früh auch aus dem Krankenhaus das Zeichen gegeben, Jungs, keep going, macht für mich auch weiter. Und ich glaube, das kann in so einer Mannschaft schon was auslösen.
Aber schon heftig, wenn man bedenkt, dass der, wie knapp der da, sag ich mal, dem Tode entronnen ist.
Und jetzt ja ist er bei der EM wieder dabei.
Jetzt ist er wieder Wahnsinn. Dabei. Also da freuen wir uns alle. Das ist also eine schöne Geschichte.
Ja.
Die jedenfalls schön ausgegangen
ist.
Die Engländer haben aber dann die Reise der Dänen beendet. Und es kam dann halt dann zu dem bereits angesprochenen Finale. Italien gegen England. Ja, was ist dir da so jetzt als erstes in Erinnerung geblieben? Außer dem Elfmeterschießen vielleicht.
Ja, ehrlicherweise. Also rein fußballerisch fand ich es schon wieder eine recht übersichtliche Veranstaltung.
Man muss ja auch sagen, dass die Engländer...
Außer den dauerlächelnden Chiellini und Bonucci. Ich fand, die haben das irgendwie... Dafür, dass es eigentlich so eisenharte Verteidiger sind,
haben die humorlos,
aber die haben so ein bisschen die Herzen der Fans erobert, irgendwie mit ihrer Art, finde ich.
Ja, es kam ja auch was Merkwürdiges, was vorher aufgrund der Rivalität zwischen Deutschland und Italien, die ist zwar groß, aber ich glaube, die mit Deutschland und England ist noch ein bisschen größer, dann haben die Engländer uns auch noch rausgeworfen. Irgendwie haben viele gesagt, ich will, dass die Italiener das gewinnen und haben sich dann auf die Seiten der Italiener geschlagen. Es hat aber auch damit zu tun, dass das englische Publikum sich nicht sehr fein verhalten hat. Ne? Die haben ja auch dann, sage ich mal, Gegenspieler ausgebucht.
Stimmt.
Also das war ein großes Gespräch.
Ja, also nicht dieser Fairplay-Gedanke auch generell.
Das normalerweise bei den Engländern ja eigentlich ganz hoch im Kurs steht. Das war da nicht so. Also klar, man wollte endlich diesen verfluchten ersten großen Titel seit 66 holen. Das hat dann wieder nicht geklappt. Ne?
Also wirkten dann doch wieder irgendwie ein bisschen verkrampft. Mhm. Ne?
Haben zwar in dem Endspiel sicher gut gespielt, sind ja auch, so finde ich, weiß in Führung gegangen. Und dann kam es ja noch zum Ausgleich. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wie der Verlauf genau war.
Siehst du mal. Doch, das war war so ein Fernschuss von Luke Shaw, meine ich.
Ah, ja.
Außenverteidiger.
Ja.
Und dann war das relativ früh, was heißt, ich glaube, das war kurz nach dem Anpfiff. Und dann hat man eigentlich gedacht, ja, das geht so dahin. Aber dann hat halt einer der Abwehrkanten seinen Schädel, meine ich, hingehalten.
Bonucci.
Ja?
Der hat in der 67. Minute dann den Ausgleich besorgt. Und dann nahm das alles seinen Lauf. Das Spiel wurde nicht entschieden, sondern es ging dann tatsächlich wieder ins Elfmeterschießen. Und dann war ja die Szene, dass dann wirklich Southgate, der Trainer, dann mit Marcus Rashford und Jadon Sancho, zwei Spieler, die er als sichere Elfmeterschützen gesehen hat, eingewechselt hat. Ja, und das ging dann doch ziemlich schief.
Ja, und auch, meine ich, das war auch unschön im Nachgang, dass Rashford und Saka, der auch verschossen hat, als Dunkelhäutige da auch von den eigenen Fans noch ziemlich verunglimpft. Also,
ja, das war keine schöne Sache, wie das auch nachher ausgegangen ist. Aber irgendwo haben sich alle, und das ist so selten eigentlich, so ein bisschen für die Italiener gefreut damals.
Ne? Ja.
Das ist wirklich nicht oft und man hat es ihnen gegönnt. Ne?
So. Aber ich fand halt auch dieses Bild der Außenlinie, der Mancini mit seinem Maßanzug, also das hat irgendwie so, irgendwie war ich auch Italien-Fan am Ende. Ich kann das auch gar nicht genauso ganz erklären. Irgendwie was Erfrischendes war da dabei.
Jetzt haben wir fast 2 Stunden auf der Uhr. Wir müssen natürlich jetzt an der Stelle auch zum Schluss kommen. Wir überfordern unsere Leute, ja, wir werden das sicher auch in 2 Teilen senden. Aber wir müssen doch noch mal ganz kurz zumindest auf das All-Star-Team gucken. Cristiano Ronaldo vielleicht noch im Vorfeld hat mal wieder den Torschützenkönig gemacht mit Patrick Schick zusammen. Karim Benzema hat 4 Tore geschossen, war damit der 3. Emil Forsberg 4. und Romelu Lukaku und Harry Kane auf Plätzen 5 und 6. Also auch mit jeweils 4 Treffern. Und das All-Star-Team, da ist natürlich dann so der Titelträger auch oft dabei, Donnarumma im Tor.
Wahnsinnig jung auch noch.
Naja.
Auch jetzt noch wahnsinnig jetzt jung, noch, ne? Ja, 25 ja. erst und da schon Europameister mit.
Obwohl ich finde, er hat nachgelassen.
Aber ja.
Als jüngerer Torwart hat er mir besser gefallen.
Ja, also. Auch generell, aber seitdem er bei Paris ist, hat er schon so ein bisschen nachgelassen, finde ich auch.
Okay, die Abwehr nimmst du?
Ja, Kyle Walker. Harry Maguire wird ja eigentlich immer ein bisschen kritisch gesehen in England.
Ja, stimmt, ja.
Dann Bonucci, Spinazzola. Okay, Chiellini gar nicht dabei. Hätte ich jetzt fast drauf gesetzt. Dass man aber
Spinazzola genommen hat. Aber
ja.
Gut, ist letztendlich dann die Entscheidung der UEFA, die dann im Mittelfeld sich für Pierre-Emile Højbjerg entschieden hat und für den Italiener Jorginho. Nur für die Älteren, die jetzt irgendwie an einen Brasilianer denken,
<Ja. lacht>
aber die können aus verständlichen Gründen bei Europameisterschaften nun mal nicht mitspielen. Pedri ist im Mittelfeld dann auch noch gesetzt von Spanien. Den Sturm machst du wieder.
Ja, Federico Chiesa hat ja auch einen Vater, der selber auch italienischer Nationalspieler war. Ne?
Mhm.
Romelu Lukaku und Raheem Sterling, mittlerweile nicht mehr bei den Engländern übrigens dabei.
Nicht mehr dabei. Ja, so ist es dann. Und da, aber damals hat es noch gereicht für das All-Star-Team. Ja, und das, liebe Leute, war die EM-Sonderreihe. Mit einer Monsterfolge am Schluss. 4 Turniere haben wir durchgeknallt. Absoluter Rekord. Das hat aber auch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen.
Ja.
Ein bisschen mehr, als wir dachten. Ja, wir müssen natürlich jetzt noch ganz kurz zumindest darüber reden, was du von dieser jetzigen EM erwartest, und du wirst sie ja auch beruflich begleiten.
Ja, ich bin auch bei einigen Spielen vor Ort jetzt, vornehmlich in Köln, erstmal bei den Gruppenphasen, aber auch Gelsenkirchen, Italien gegen Spanien, freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich generell auf einfach eine sehr gute Stimmung, hoffe ich, im Land, die auch erstmal die deutsche Mannschaft selber überträgt durch gute Leistungen, also dass da so eine gewisse Euphorie einfach aufkommt. Mhm. Ich merke auch überall jetzt langsam,
fängt an, ne?
Das Kribbeln auch, und ich glaube, es gibt sehr viele Mannschaften, die für positive Überraschungen sorgen können, weil ich viele Kader sehr interessant finde. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es den einen Top-Favoriten gibt, vielleicht vom Papier her schon, sind es eher 2, England, Frankreich, aber ich glaube, es könnten einige Überraschungen geben, und ich glaube auch, dass die deutsche Mannschaft auch dazu beitragen wird, dass wir gerne in ein paar Jahren nochmal drüber reden und sagen können,
das wäre schön.
Das war eine sehr schöne Heim-EM.
Ich habe so die Hoffnung, dass wir das sogar noch ein bisschen früher machen können. Mhm. Nämlich nach der EM hatte ich eigentlich vor, dass alle 3 EM-Experten, die hier gesprochen haben, Thomas Wagner, deine Wenigkeit, meine Wenigkeit, sich vielleicht auch nochmal zusammensetzen,
ja,
um dann vielleicht nochmal diese EM nachzuspielen. Das muss nicht direkt nach Abpfiff der EM sein, sondern vielleicht irgendwann im Sommer mit ein bisschen Abstand können wir uns vielleicht nochmal darüber unterhalten. Ich hätte da Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Und wir würden natürlich gerne ein bisschen mehr Raum für die Deutschen nehmen, im Gegensatz zum vergangenen Turnier.
Ja, ne? Genau. Also es wird Zeit, liebe Jungs, in Pink und in Schwarz und Weiß und was auch immer ihr für Farben da mit mittlerweile tragt. Gönnt uns doch nochmal so ein Ding. Ich möchte nochmal auf dem Steinauto in Köln tanzen. Also ich habe das ja beim letzten Mal erzählt in der Folge mit Thomas Wagner,
ja, und
bei der letzten, weil er ja beruflich dann nicht mehr konnte, habe ich mir dann auch, hast du wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen, ich habe da auf dem Steinauto bis 6 Uhr morgens gefeiert.
96?
Ja, 96. Das war so das einzige Mal, wo ich danach auch mal so richtig am nächsten Tag mit einem, naja, am nächsten Tag ist gut, also bis 6 Uhr kannst du dir vorstellen, wann ich ins Bett gekommen bin.
Ja.
Auf jeden Fall, denn noch mal den Tag danach sehr verkatert war, aber trotzdem noch ein breites Grinsen auf hatte. Ne?
Ja, also dann sorgt dafür, dass er nochmal tanzt.
Also ich hätte Spaß. Ne? In diesem Sinne, Julian, ich danke dir.
Gerne.
Ich danke euch, dass ihr durchgehalten habt, und jetzt geht's auf in die Europameisterschaft. Deutschland vor, schieß ein Tor. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf allen Kanälen.